Ich habe aber nicht im Gegensatz zu Berg gedacht, dass das nichts für Mo ist, weil ich meine, hier gehen so viele Kinder über den Jordan in dem Film, ja? Aber auf bestialische Art und Weise, das hättest du doch feiern müssen. Naja, keine Ahnung.
Welt da draußen. Ist euch auch so warm wie uns? Wir Volldeppen haben es geschafft, uns den heißesten Tag der Woche auszusuchen, um uns in ein kleines, luftdicht abgeschlossenes Kabuff zu setzen, im eigenen Saft zu braten, zu suden, zu schmoren, nennt es wie ihr wollt. Und trotzdem sind wir eure Steven Spoilberg, der beliebteste, tollste und beste Film- und Serien-Podcast mit mir, dem Berg und mit Mo und mit Sandro und wir sind alle da und sind heiß.
Ja, und klebrig. Wir sind richtig heiß. Ja. Wie ich schon mal sagte vor geraumer Zeit, als es warm war, Donald Ducke ist heute. Oben Shirt, unten nichts. Ich hoffe, ihr macht das genauso, damit die Eier nicht so am Sitze kleben.
Nee, ihr seht bei mir im Videobild ja Dekolte. Ich habe hier einen Wife-Beater an, aber in schwarz. Ja. Ne? Ja, ihr wisst Bescheid.
Ja, welcome to the Sausage Party. Wir zeigen Muskeln, die nicht vorhanden sind. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Aber unterm Arm dann nach Zitrone riechen, ne? Ja, ja, das kennen wir schon.
Ich habe extra Ananas gegessen, Berg, für später.
Mm. Oh, super. Respect. Der Mann denkt mit, wisst ihr, das ist ein guter Freund. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Der hat einfach das Ding geblickt und bereitet sich entsprechend vor.
Ding geblickt, Ding gut geschluckt. Fertig.
Ja. Das ist natürlich
so einfach kann es sein.
Ja. Ist ja doof, dass ihr schon so 8 bis 9 Kilometer auseinander seid, aber das regelt ihr, ne?
Ach ja.
Ja, ja.
Auf die Länge kommt es nicht immer an, Mo.
Nee,
weißt ja.
Nee, auf jeden Fall nicht. Nein. Für eine heiße Romanze kann man schon mal ein paar Kilometer fahren.
Ja.
Nur nicht so aufgeregt sein.
Wir haben heute noch ein Novum. Wir hatten nämlich.
Novum.
Aufgrund dessen, dass der Inhalt dieser Folge für uns schon absolut klar war, hat Sandro auch das Bild für den Podcast schon fertig gemacht, bevor wir überhaupt heute reden. Das heißt, unser Content war vorausgewählt. Und er ist äußerst erlesen, möchte ich sagen. Also da sind Sachen dabei, da schlackern euch die Ohren. Ihr habt es ja jetzt auf dem Bild schon gesehen. Und über die sprechen wir heute. Und ich glaube, da werden wir schon zu tun haben, das in einer einigermaßen verträgliche Lauflänge zu pressen. Deswegen fangen wir doch einfach mal damit an. Mhm. Und ich denke mal, den Auftakt machen wir einfach ganz locker fluffig in buntesten Pastellfarben. Und das führt uns zu Mo.
Ja, also stellt euch das folgendermaßen vor. Im Wesentlichen besteht die Besprechung, die jetzt kommt, aus seitlich verlaufenden Kameraführungen, symmetrische Komposition, die man sich alle an die Wand hängen kann, wie der Berg immer so schön sagt, leuchtende Farben und schnelle und skurrile Dialoge. Ich rede dann natürlich über den neuesten Streich von Wes Anderson. Der phönizische Meisterstreich nämlich mit Namen. Den habe ich mir angeguckt. Jetzt könntet ihr zu Recht fragen, so wie Paula, warum gucken wir das? Weil du magst das ja nicht mehr. Aber genau deswegen habe ich das geguckt, weil ich gucken wollte, vielleicht macht er ja was anderes. Ratet mal.
Es wurde noch Wes Anderson-sonniger.
Ja, also
es ist überhaupt schon wahr.
Es ist, sagen wir es mal so, also der hier hat eine Geschichte, die er verfolgt. Und wenn man den Film dann bis zu Ende geguckt hat, und man ist dann so wie ich, dann fragt man sich, was habe ich ja eigentlich gerade die ganze Zeit gesehen? Weil warum der macht oder was die Idee hinter diesem Scheme ist, nämlich diesem phönizischen Meisterstreich, habe ich bis zum Schluss nicht so richtig ganz geblickt, ehrlich gesagt. Es geht um Zsa Zsa Korda, gespielt von Benicio del Toro. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht in dem Film, das kann ich mal sagen. Ein Geschäftsmann, der irgendwie versucht, seinen Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das will er eben mit diesem phönizischen Meisterstreich, den er seiner entfremdeten Tochter, Liesel mit Namen, die eigentlich bald Nonne werden soll, auch erklärt. Und ab da habe ich schon nicht mehr verstanden. Der phönizische Meisterstreich ist verteilt auf, ich glaube, 8 oder so Schuhboxen und in jedem steht irgendwas drinne. Und dann haben wir einen Wes Anderson-Film, der immer wieder uns mit Einblendung daherkommt. Also sein Ziel ist, dass er irgendwie 25% mehr Geld von den Leuten erpresst. Am Ende klappt das alles nicht. Das alles in lauschigen, schönen Bildern, wie immer. Also an den Bildern mangelt es ja nicht. Die Bilder sind ja nie mein Problem. Es ist halt eigentlich eher so die Geschichte, gerade bei den letzten Filmen, die mich da so ein bisschen genervt hat. Und dieser Running Gag, dass wir ja alle der Meinung sind, also einen Wes Anderson-Film nachzumachen, beziehungsweise die nachgemachten Wes Anderson-Filme haben mittlerweile dasselbe Niveau erreicht, weil der halt so platt sich selber wiederholt, dass es halt tatsächlich langweilig ist. Produktionsdesign geil, Art Direction geil, Farben geil, die Schauspieler hier, auch Michael Cera ist dabei. Ist eigentlich wunderlich, dass das der erste ist, wo der mitmacht, weil so dudelig wie der ist, hätte der in anderen Filmen auch schon stattfinden können. Wir haben hier Benicio del Toro. Meiner Meinung nach ist einfach der und hier, wie heißt sie? Mia Threapleton. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, was sie vorher gemacht hat. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt natürlich auch den Benedict Cumberbatch-Moment in diesem Film. Es gibt einen Tom Hanks-Moment in dem Film. Es gibt einen Bryan Cranston-Moment in dem Film.
Ich habe selten das Tom Hanks in letzter Zeit so gut gesehen.
Also ja, also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das sagen muss in diesem Jahr. Tom Hanks hat mir hier auch gefallen. Ja, ne? Zuletzt ja ganz kurz bei Freaky Tales, wo er eine Mini-Rolle hat, wo er sein Oeuvre ausspielen konnte hier. Das hat mir auch Spaß gemacht. Vor allem im direkten Spiel halt eben mit Bryan Cranston. Da geht es um ein Basketball-Match mit Riz Ahmed, das ist auch noch dabei. Also der Film hat Stil und der Film hat mir mehr Spaß gemacht als die letzten. Er hat aber auch das übliche Problem. Es ist halt ein sehr, sehr eigenwilliges Ding, was er da durchzieht. Und am Ende des Films ist man im Grunde am Anfang vom Film. Also ich werde in 2 Monaten nicht mehr viel von diesem Film wissen. Das ist ja für viele gar nicht so schlimm. Die gucken das dann einfach nochmal und nochmal und nochmal. Er ist visuell wunderschön. Er ist auch diesmal witziger. Aber ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass Wes Anderson mal irgendwie einen richtigen Thriller macht. Weil das, es nutzt sich ein bisschen ab. Wobei, auf dem Schema, auf der Skala ist der hier schon wieder ein bisschen nach oben gewandert wegen Benicio del Toro. Ich sehe dem Mann einfach gerne zu. Und hier hat er so viel Raum, um Quatsch zu machen. Das ist schon ganz schön, ja.
Ich würde sogar sagen, eigentlich ist die Story ja fast schon ein Thriller. Aus der Perspektive von einem Wes Anderson erzählt. Deswegen ist die Frage, wie weit könnte er denn noch gehen, ohne seine Comfortzone zu verlassen? Es ist ja immer so das alte Leid, ne? Ist er denn so leicht von einer KI kopierbar, weil sein Stil so ausgenudelt und leicht kopierbar ist, oder weil er eben so einzigartig ist, dass ihn nur er kann? Da kann man sich so wunderbar drüber streiten, was wir hier auch schon an vielen Stellen gemacht haben, ne? Du hast ja Asteroid City als einen deiner Flops, glaube ich, 2023 gekürt. Ich fand den ja auch ganz toll, hat aber, das liegt aber auch einfach an so einer Grundemotion und an so einer an so einem Grundgefühl, was Wes Anderson-Filme einfach bei mir auslösen. Der ist trotzdem für mich emotional schon lange nicht mehr an Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel und Mr. Fox, so die heilige Dreifaltigkeit des Wes Anderson, rangekommen. Eben weil ja auch der emotionale Kern gar nicht vorhanden ist. Du hast ja fast eigentlich nur noch Anthology-Filme bei ihm. Das war ja bei French Dispatch auch schon so. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie Sin City, bloß im Pastell. Ne, du hast viele Einzelgeschichten in einer Geschichte und dann treffen sich Figuren hier und da mal in einer Bar und dann siehst du, aha, es ist alles in der Welt connected. Und hier ist es aber nicht so. Und das hat mir sehr, sehr gefallen, weil es war tatsächlich auch bei mir eine Ermüdungserscheinung da. Ich bin an den Film ran und dachte, oh, naja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Was ist denn das für ein Titel? Komisch. So, sieht eigentlich aus wie alles. Das erste Mal, dass ich so ein bisschen keinen Bock hatte auf den Film. Und deswegen eigentlich sehr schön, dass er mich wieder zurückerobert hat, in dem Sinne, ich war nie weg, aber er hat mich eines Besseren belehrt, eben weil das endlich mal wieder ein Film ist, der von vorne bis hinten eine Handlung hat und eine Hauptfigur, Benicio del Toro und Mia Threapleton, die ich großartig fand. Also ich habe die noch nie irgendwo gesehen, ich weiß nur, dass es die Tochter von Kate Winslet ist, das ist alles, aber sie spielt ja super, also mit diesem zynischen, lakonischen, trockenen die ganze Zeit, und Michael Cera als Insektenforscher, Lehrer Björn. Also das mit inklusive Twist, den ich jetzt nicht verrate, das hat er super gemacht. Also ich bin generell gar kein Fan von ihm, aber der hat mich, also er war der Scene-Stealer, muss man sagen. Und dann hast du natürlich dieses Schaulaufen Wobei das, ja. Ich meine, er kann ja nichts dafür. Die wollen ja alle für einen Pfennig mit ihm drehen, weil das einfach so eine schöne Zeit ist am Set mit ihm. Scarlett Johansson mega verschenkt, aber trotzdem irgendwie cool. Tom Hanks und Bryan Cranston. Die war ja auch noch
da, siehst du?
Als Cousine Hilda. Und Tom Hanks und Bryan Cranston, das Basketballspiel ist aber wirklich am Ende des Jahres, wird das eine Szene sein, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, weil die war so absurd lustig. Mhm. So, und das Einzige, was du halt dann in dem Film noch hast als Parallelhandlung, ist ja diese Nahtoderfahrung, ne, wo dann plötzlich irgendwie so ein William Dafoe und ein Bill Murray als tot rumrennen. Ja. Das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Das war so, oh, wir brauchen noch eine 4:3 Schwarz- und Weiß-Szene. Die hätte man auch kurz am Anfang abhandeln können. Aber an sich, ich muss sagen, auch, es geht ja am Anfang auch für Wes Anderson, ne, also am Anfang hast du ja einen Flugzeugabsturz, sein Flugzeug wird sabotiert, dann explodiert was im Hintergrund und das ist so schön, da sitzt halt sein vorheriger Berater und der wird plötzlich weggesprengt. Aber die echte Figur, die dann weggesprengt wird, ist dann mit so ist wie so ein Puppentheater-Hintergrund plötzlich. Also du hast Splatter-Effekte, die aber halt durch so eine Wes Anderson Brille gefilmt werden und dadurch ist es natürlich eher lustig als brutal, aber das, was da passiert in dem Film, mehrere Mordanschläge, hat schon eigentlich einen gewissen Thrill und ich finde es auch immer so lustig, wenn Benicio del Toro sagt dann, ach, ich fühle mich eigentlich gerade sehr sicher und dann passiert immer irgendwas. Das ist eigentlich sehr, sehr funny. Also mir hat der sehr gut gefallen und ich war überrascht, dass er wieder eher zu diesen Grand Budapest-Wurzeln, nämlich das ist ja eigentlich, ist es ein Whodunit, so ein bisschen, Grand Budapest Hotel ist eher ein Whodunit, das ist eher so ein, es ist irgendwo auch ein Whodunit, weil es geht ja die ganze Zeit darum, wer hat seine Mutter umgebracht, so, und, surprise, surprise, es war dann, ja, ich sag's nicht, aber könnt ihr euch vielleicht denken, wenn ihr zumindest das Make-up eines gewissen britischen Schauspielers in Promo-Bildern seht, weil der sieht schon einfach aus wie der böse Möb. Ich fand ihn toll. Mir hat er wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin leider ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen, aber ich glaube eher, dass er wieder auf einem richtigen Weg ist und wünsche mir mehr wieder so eine durchgängigen, kohärenten Stories mit einer klaren Hauptfigur und nicht 18 Einzelstories mit einem Prolog und einem Interlude und sonst was, so wie er es bei den letzten Sachen gemacht hat. Also bitte gern mehr davon.
Ja, ich gucke mir den an. Ich denke mal auch, dass ich wohlwollend draufschauen werde und unterhalten bin. Und ich glaube auch, Wes Anderson ist einfach wirklich, wir meckern auch oft an dem guten Mann halt auch rum, so ein bisschen in die Richtung, ja, und das ist ja, und er dreht sich nur um sich selber und hat so sein Stilmittel, was er so platt breitwalzt und so. Mhm. Aber musste halt eben auch erstmal schaffen, so ikonisch zu sein, dass einfach dieser Stil nur er ist und er der Vertreter dieses Stils ist und niemand ihm den Rang ablaufen wird in Bezug darauf.
Da hast du ja total recht. Wir essen ja auch alle immer noch gerne Pommes mit Ketchup und wir wissen alle, wie die schmecken. Und also insofern.
Es ist halt auch manchmal so, du hast halt, also mir geht's manchmal so, ich hab manchmal Bock einfach auf einen Wes Anderson-Film. Und dann brauche ich genau das. So, und du weißt halt einfach, da gibt's halt nicht dieses, was ist jetzt aber ein schlechter. Nee, du kriegst es dann. Ist ja egal, ob du Tiefseetaucher reinmachst oder Isle of Dogs. Du kriegst diese Emotion, du kriegst genau das, was du da bedient haben willst. Und das weiß der. Diese Nische, die wird ja auch nie wieder los. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du gerade auch meintest.
Wenn du irgendwie mal einfach vorspulst, so 50, 100 Jahre und Leute sprechen über das filmische Werk und über ihn, dann wird's nur darum gehen, dass er so ein unglaublich stilprägender Charakter war, der ein Oeuvre geschaffen hat mit Filmen, die alle genau aus diesem Guss sind, genau das transportieren, diese Trademarks, und daran wird man sagen, was es für ein Genie gewesen ist. So, das wird halt passieren. Und wenn du so einen Grad erreichst von so einer ikonografischen Einzigartigkeit, dann kommt es auch immer dazu, du kannst einen Wettbewerb machen über Wes Anderson, Doppelgänger, und Wes Anderson würde nicht mehr gewinnen. Das passiert dann halt einfach.
So ein bisschen die AC/DC des Indie-Films. So, ne? Jeder Film ist das Gleiche, aber irgendwie es bedient halt ein Klientel und die sind immer zufrieden. Ne?
Ja. Also um da zu bleiben, ein Klientel bedienen, das dann auch hinterher immer zufrieden ist, dafür gibt's ja Jerry Bruckheimer. Und den gibt's ja schon ein paar Jahre und der verkauft ja auch seit etlichen Jahren immer wieder denselben Film. Und wir fallen alle immer wieder drauf rein. Also 86 hat er mit Tony Scott Tony Scott beauftragt, Top Gun zu machen. Dann hat er Tage des Donners gemacht, was im Grunde Top Gun mit NASCAR war. Und jetzt gibt's halt eben Formel One, The Movie, wie er in den Staaten heißen muss, warum auch immer. Für den Fall, dass die Leute nicht wissen, dass das ein Film ist, oder was? Weiß ich nicht. Egal. Also kein deutscher dummer Beitil, sondern die Amis haben den. Ja, und das ist dann, wird jetzt verschrien oder gelobt für als Top Gun in Formel 1 Autos. Und den habe ich mir mit meiner entzückenden Sofabegleitung gleich angeguckt, als er frisch ins Kino kam, weil ich das irrtümlich so verstanden hatte, der kommt nur ein oder zwei Tage ins Kino und dann ist der beim Apfel im Stream. Das ist ja aber gar nicht
und
so.
Und da kommst du ja nicht hin, deswegen
hätte ich mich gar nicht beeilen müssen. Ja. Aber
das geht nämlich bei Mo nicht aus Gründen.
Ja, ja. Apple ID und so, wir wissen das. Ja. Ab 50 plus ist das schwierig.
Ich habe halt eine tiefe Abneigung gegen gegen die Produkte. Aber das ist doch jetzt gar nicht das Thema.
doch, sein Grundstück. Lass uns da mal dabei bleiben. Das finde ich interessant. Sein Grundstück und sein Haus ist schon auf jeden Fall inkompatibel mit jeglichen Apfelgeräten.
Wenn ich da reingehe, geht auch mein iPhone immer nicht. Ich habe keinen Empfang.
Ja, ja, korrekt. Ja? Sofort aus.
Ja, und auch im Ferienhaus gibt es dann keinen Empfang, es sei denn, man hat ein anständiges Android und dann kommt man auch in meine eigene WLAN. Blase.
Das ist doch ein Oxymoron. Ja. Anständiges Android. Das ist ein Oxymoron.
Das ist doch Quatschköpfe. Gut, kommen wir mal zurück zu diesem hervorragenden Film, denn wir haben hier eine Tic-Tac-Uhr im Hintergrund und wir wollen die Leute nicht langweilen. Also, ich bin ins Kino gegangen, Paula und ich, wir hatten Spaß. So, das vorweg. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Formel 1. Mein Schwager ist großer Fan. Das ist auch einer von denen, der sich halt Wecker stellt und irgendwie ganz, ganz früh aufsteht, um, ich weiß nicht genau, was dann zu gucken, aber das zu gucken, also entweder das Rennen oder die Trainings oder das Tanken der Autos oder ich weiß nicht genau was. Deswegen weiß ich, kann ich hier nicht mitreden, wenn es darum geht, ob das alles fahrerisch Sinn macht. Ich glaube nicht. Denn was der gute Brad Pitt hier in seiner Rolle als Sonny Hayes hier manchmal tut, in dem Auto, auf der Rennstrecke, ich glaube nicht, dass das geht. Davon habe ich noch nie gehört und ich glaube, darüber hätten wir schon mal gehört. Aber es spielt auch keine Rolle, weil wir wissen ja auch nicht, ob das mit den Flugzeugen immer alles so geht, was wir da sehen bei Top Gun zum Beispiel. Und deswegen können wir ja trotzdem Spaß haben. Die Geschichte ist relativ simpel. Hier gibt's den alten Hund, der mal eine Karriere hatte, kurzzeitig als F1-Fahrer. Und der hatte dann, da ist was Schlimmes passiert und dann hat er das an den Nagel gehangen. Und seitdem lebt er im Grunde in seinem Van und fährt von A nach B nach C nach D, wo die Leute auf der Suche sind nach einem Fahrer. Nicht speziell ein Fahrer für F1, sondern der fährt halt, was gebraucht wird. Und so fängt der Film zum Beispiel an, gleich mit einer richtig knackigen, coolen Szene, dass Brad Pitt als Sonny Hayes eben gleich direkt in ein Auto steigt und ein Rennen fährt. Also da gibt es gar keine Zeit zu überlegen, ist das jetzt Formel 1 oder nicht? Ist es nicht. Ist es Daytona? 24-Stunden-Rennen und er wird uns gleich beigebracht, dass er halt einer ist, der steigt in so ein Auto, kann das sofort, fährt und bringt die dann von Platz 12, glaube ich, auf 7 und dann auf 1, übergibt dann an den nächsten Fahrer, steigt in den Van, fährt wieder weg. Sein Job ist getan. Zack, so. Der wird angesprochen von seinem alten Kumpel, gespielt von Javier Bardem. Und der sagt, falls du es nicht wusstest, ich habe ein F1-Team, das hat mich 350 Millionen gekostet. Und im Moment scheint es so, dass wenn ich jetzt nicht langsam anfange zu gewinnen, schmeißen die mich raus. Also kommt er dazu, um den neuen Typen zu zeigen, wie man Auto fährt. Bums, das ist die Geschichte. Es gibt noch so ein Will they, won't they am Rande, aber das spielt alles keine Rolle. Die Rennsequenzen sind unbestreitbar gut. Der Film geht ja auch in die Geschichte ein, weil der so wahnsinnig teuer war, weil diese Rennsequenzen echt bei echten Rennen gedreht wurden, also vorher, nachher, mittendrin, wie auch immer. Das ist für uns Nasen, die das nicht gucken, ist das komplett Wurst. Du siehst halt, dass da viel echt ist und sehr wenig Greenscreen. Zumindest ist das sehr, sehr gut gemacht. Und insofern dieses Gefühl, was du kriegst, dass dich irgendwas in den Sitz drückt und dass du wissen willst, wie es passiert und so, das ist alles da. Was ein bisschen langweilig ist und gelegentlich halt auch albern ist, ist alles drumrum. Also der Charakter, den Brad Pitt hier spielt und Javier Bardem, die haben eigentlich eine tiefe Bindung aus einer Geschichte, von der wir wirklich nur immer bruchstückweise was sehen. Und wenn wir es sehen, für die Leute, die dann eingeschlafen sind, wird es dann von einer Person gleich nochmal gesagt. Also beste Szene ist halt im Gespräch mit Kerry Condon, als hat Brad Pitt einen Flashback, an dem wir live teilnehmen. Wir sehen also, was passiert ist damals. Und dann schalten wir zu ihr und sie sagt, ach, du meinst den Crash. Ah ja, ist das nicht das, was wir gerade gesehen haben? Aber ist egal. So werden Filme heutzutage halt eben gemacht. Brad Pitt hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil er spielt sich selbst in diesem Alter. Und das ist ja auch mal ganz erfrischend, dass die nicht versuchen, uns zu erzählen, dass das ein Mit-40er ist oder sowas, sondern der soll schon so alt sein, wie der ist. Und deswegen ist es so absurd.
Der bestaussehendste 60-Jährige der Welt.
Ja, es ist unverschämt. Es ist unverschämt. Also auch so wie slick Javier Bardem ist, ne? Ja. Unverschämt. Wirklich unverschämt. Es gibt hier irgendwann im Verlauf des Films auch noch einen Bösewicht, kommt man nicht drauf. Das ist dann auch so blöd und plump, dass man sagt, ah, ist auch egal. Die Leute geben sich hier Mühe, die Musik ist gut, es gibt ein paar Songs, die man sonst nicht so oft hört. Also insofern dafür mal Chapeau. Mir fällt das gerade auf, weil ich gerade eben erst einen Film geguckt habe, bei dem ich immer denke, Hollywood hat nur eine CD und deswegen kriegen wir halt immer wieder Sabotage oder anderen Quatsch zu hören. Nicht, dass da schlechte Songs sind, will ich gar nicht sagen, aber ich höre halt ganz gerne mal was anderes.
Immigrant Song von Led Zeppelin.
Ja, also Carrie Condon ist hier leider meiner Meinung nach komplett verschenkt. Die kann viel mehr, die ist eine tolle Schauspielerin, aber sie muss auch solche Filme machen. Dafür gab es 5 Mark und dann kann sie wahrscheinlich wieder kleine, tolle Indie-Filme drehen. Diesen Damson Idris, der spielt den jungen Heißsporn, das macht er auch solide. Ich habe den vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist jetzt für den hier ein super Start. Alle machen einen guten Job. Die Geschichte ist wirklich ein bisschen, du kriegst im Grunde zweimal, wird dir gezeigt, warum du jetzt was fühlen musst, nämlich mitfühlen sollst mit den Hauptcharakteren. Und dann denkst du beim zweiten Mal auch schon, das ist dasselbe wie vor nach 20 Minuten, nur eine andere Person, naja, ist auch egal. Wir hatten Spaß. Also die Zeit ist schnell vergangen. Ich glaube, der wird sein Publikum finden. Ich glaube niemals, dass der sein Geld einspielen wird. Das ist Apple ja egal, das wissen wir. Der letzte große Rennfilm, weiß ich gar nicht, welcher das war, ob das der mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth war oder ob da noch was anderes gekommen ist. Waren alle sehr solide, aber die sind nicht annähernd an die Kohle gekommen, was dieser Film gekostet haben wird. Das Ding ist voll mit Sponsoring.
Da muss ich gleich kurz drauf eingehen, den besten Start eines Original-Films ever. 140 Millionen am Startwochenende.
Ja, nur. Also, ne, 400 oder sowas soll er gekostet haben, um Break-Even zu haben, braucht er 800. Also er muss die Milliarde aber wenn knacken, das wird er nicht.
Nee, Milliarde nicht, aber wenn der jetzt so, weiß nicht, so in die Top-Gun-Region, also der scheint auf jeden Fall unerwartet gut zu performen. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Ne?
Weil es ist genau dasselbe, was wir an den anderen Filmen so lieben. Die Geschichte ist simpel, die hast du schon 10.000 Mal gesehen, die stört dich nicht. Weil sie nicht zu plump gemacht ist und das liegt daran, dass sie tolle Schauspieler haben. Wenn du einen tollen Schauspieler hast, der kann auch was Langweiliges erzählen und dann kommst du trotzdem so klar. Deswegen glaube ich schon, dass er sein Geld macht, nur nicht eben so viel, wie er dann wahrscheinlich bräuchte. Mhm. Also insofern, wenn ihr den im Kino gucken könnt, das ist sehr gut. Große Leinwand tut dem Film gut. Ich habe von jemandem gehört, der hat das im IMAX gesehen und der war auf einem ganz anderen Level weggeblasen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, bei dieser Riesenleinwand. Und wenn dann die Motoren da rollen und es brummt und knallt und sowas, dann geht's wahrscheinlich noch ein bisschen geiler ab. Ich mag Brad Pitt. Ich finde den charmant. Ich kann es nicht ändern. Also deswegen fanden wir den auch wirklich gut.
Ja. Mo, was hältst du denn von den Gerüchten, die Jerry Bruckheimer selbst gestreut hat, dass sie jetzt eine Fortsetzung zu F1 machen, was gleichzeitig auch eine Fortsetzung zu Tage des Donners werden soll? Weil das war ja auch, Tom Cruise kam ja zur Premiere, also was machen die sonst? Und es gab ja schon immer eigentlich Bestreben, Tage des Donners fortzusetzen. Ja. Und die Idee ist jetzt halt, weil es die gleiche Schmiede ist, das einfach so zu machen. Also Legacy trifft was
Neues.
Tommy
Hayes also quasi auf den alten...
Genau.
Okay, ja du, ich mag auch Tage des Donners. Den mag ich natürlich wegen seinem Flair aus der alten Zeit. Das ist ein Anfang 90, ich glaube 90 sogar gewesen. Also für mich gilt ja noch so in dieses Jahrzehnt der End-80er. Warum nicht? Können sie machen. Wenn sie genug Geld verdienen, wie gesagt. Am Ende.
Hätte Tom Cruise und Brad Pitt wäre schon cool, ne?
Ja, das ist sicher. Aber wenn du jetzt die beiden auch noch zusammenbringst, dann kostet der nächste Film ja 800 Millionen. Also weiß ich nicht so genau, ob er das schafft. Hauptsache sie nehmen nicht Nicole Kidman noch mit rein. Dann bin ich schon zufrieden.
Da hast du wohl kein gutes Haar, was
nee,
du an der Frau lässt.
Ist vorbei oder? Mit nicht. Den Haaren.
Nicht. Schade.
Haare auf
schade,
die Zähne schade. Kannst du haben, ja.
Obwohl du doch bei dem, was haben wir besprochen? Baby Girl, haben wir den zusammen besprochen?
Nee, das war ich.
Nein.
Ich dachte, okay.
Den fand ich auch absolut lachhaft.
Naja, gut. Egal, ist ein anderer Film. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dann in Zukunft auch die Möglichkeit haben werde, endlich mir sowas im IMAX zu geben, denn der Umbau des Leipziger Kinos ist im vollen Gange. Ah. Musst du schon die Sneak in einem kleineren Kinosaal ertragen, weil der große zum IMAX umgebaut wird. Aber wir kriegen eins, das wird fett. Und der Film klingt einfach exakt wie das, was ich mir drunter vorstelle. Und ich wäre auch ins Kino bestimmt gegangen, wenn ich irgendwie Zeit gehabt hätte. Muss ich aber nicht. Ich glaube, der ballert mir auch im Heimkino die Ohren weg. Mhm. Und deswegen warte ich mal, bis ich den da sehen kann. Das kann ja nicht allzu lange dauern. Wird ja auf Apple dann kommen.
Ja, das glaube ich auch.
Können wir jetzt zum Highlight für mich von der Folge kommen?
Tja, dann mal los.
Also, ich habe des Teufels Bad geschaut.
Ja, warte mal ganz kurz. Wir machen eben mal schnell die Movie-Schublade auf. Wir gehen jetzt in den Bereich, der wieder nicht für jedermann ist. Ja, also kurze Movie-Warnung hier. Ein zartes Quietschen.
Achtung, Arthaus.
Hier kommt der Art aus der Biche Rouge.
Genau. Ah, okay, Arthaus, ja, das stimmt. Weil des Teufels Bad von dem Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala, die auch solche Sachen wie Ich seh oder The Lodge gemacht haben, sehr talentierte österreichische Filmemacher, die haben ihren neuesten Film gemacht, und zwar des Teufels Bad, lief letztes Jahr auf der Berlinale, wahnsinnig gute Kritiken bekommen. Und soll ein absolutes Muss sein, vor allen Dingen für Genrefans, und ich bin genau ein Fan dieses Genres, ist also genau mein Ding, wollte den auf jeden Fall unbedingt gucken und habe am vergangenen Wochenende Zeit gehabt und hatte Sandro so um 20 Uhr oder so geschrieben. Ich sage, hier, des Teufels Bad, ist doch, du bist potenziell, dachte ich, der Einzige, der den Film mit mir bespricht. Guckst du den auch? Ich würde den dann jetzt anmachen. Und dann habe ich keine Antwort bekommen, habe ich was anderes geguckt und dann irgendwann mal 22 Uhr noch was, weil Sandro war im Urlaub, sei ihm gegönnt, alles gut, kam dann, ja, gucke ich auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast den gesehen. Und ich so, ja, dann mache ich es jetzt. Und dann habe ich den halt irgendwann, ich glaube, es war noch später.
Und nächsten
nach
Morgen.
11, oder?
Nee, ich weiß gar nicht, ob es nachts noch war oder morgen. Ich fixe mir so ein Bild von einer aufgeschlitzten Kuh, die da schön symmetrisch an der Hütte hängt. Ich sagte mir so, na gut, der Berg hat einen tollen Abend.
Ja, also ich nehme das vorweg, das ist ein fantastischer Film. Ich bin hin und weg. Wahnsinnig gut. Worum geht's? Krasses Thema. Hatte ich keine Kenntnis von. Nach dem Film weiß ich's und weiß nicht, ob ich da froh drüber sein muss oder nicht, aber es ist wirklich eine krasse Geschichte. Spielt 1750 in ländlicher österreichischer Gegend. Natürlich zu dem Zeitpunkt sehr religiös geprägt. Und da begab es sich ja so, dass das Leben generell ja schon nicht einfach war, ne, überhaupt über die Runden zu kommen, Wärme zu haben, ein festes Haus und Nahrung und was es eben alles nicht gibt. Also hartes Leben, so dieses Bäuerliche. Und da haben es ja auch vor allen Dingen Frauen nicht gut gehabt. Ne? Die haben also meistens eine freudlose Ehe, keine Rechte, ganzen Tag schuften, nur Kinder kriegen. Alles scheiße. Und wenn es so einer Frau dann verständlicherweise in der Zeit psychisch nicht gut ging, dann gab es halt irgendwie trotzdem keine Möglichkeit für die, aus diesem Scheißleben zu entfliehen. Und dann entwickeln sich natürlich auch allerhand psychische Krankheiten. Und so begibt es sich halt zu der Zeit, dass halt viele, die keinen Ausweg mehr gesehen haben, natürlich auch nicht sich umbringen konnten, weil natürlich nach christlichem Glauben, dass ein zu ewiger Verdammnis in der Hölle verdonnert und man auch kein Begräbnis kriegt und nix und dann als Sünder stirbt. Und das ist natürlich dann keine Option, und deswegen haben Frauen beschlossen, einen Mord zu begehen, denn das ist nicht ganz so schlimm, denn da kann man hingehen und sagen, hier, ich habe einen Mord begangen, ich bitte um Vergebung meiner Sünden, und dann wird man freigesprochen, hingerichtet und geht ins Himmelreich. Und das haben die damals gemacht und haben sich dann meistens, weil es ja einfacher ist, ein Kind dafür gesucht. Also oft Kindsmord, um den Tod zu finden über den Umweg, sozusagen den Freitod über Umweg. Und das ist eine krasse Geschichte, und wir verfolgen in diesem Film das Leben einer Frau, Agnes, die eben genauso ein nicht so tolles Leben hat, was sich immer mehr zuspitzt und dann irgendwann mal auch zu diesem Mittel greift. Und das ist der Film. Und das ist ein sehr, sehr guter Film. Und jetzt erstmal Sandro.
Boah, ich habe jetzt gedacht, du gehst erstmal noch weiter. Aber gut, darauf einsteigend kann ich mich nur anschließen. Ich wusste auch nichts davon. Noch von diesem sogenannten, wie sie in der Wissenschaft auch bezeichnet wird, mittelbaren Selbstmord. Den sehen wir ja auch gleich am Anfang in dem Film auf sehr drastische Art und Weise von einer anderen Figur. Und was man dazu noch sagen kann, laut Gerichtsprotokollen gab es im 18. Jahrhundert allein in Deutschland bis zu 400 bekannte Fälle davon. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier ein Einzel oder dass das wenige Fälle waren. Allein die dokumentierten zu der Zeit, also wer weiß, wie viele es wirklich gab, wie hoch die Dunkelziffer ist. Aber auch in Österreich, Schweden, England und Frankreich gibt es dokumentierte Fälle davon. Und umso interessanter ist, wir sehen ja doch sehr oft historische Stoffe und sowas, dass das etwas ist, was noch nie aufgegriffen wurde, weil ja auch viele, wir sind ja jetzt auch dann eher atheistisch veranlagt, alle in unserer Gruppe, und setzen uns dann mit diesem Thema hier und da mal auseinander. Aber das ist halt auch so eine Sichtweise, die ist an sich schon so absurd. Und diese Absurdität wird gleich am Anfang des Films auch so deutlich gemacht, dass das eigentlich ein unglaublich interessantes Fundament ist, darauf ein Charakterdrama aufzubauen. Und ein Drama, in dem du einfach nur dokumentarisch ja einfach so ein Leben zeigst, was das Traurige daran ist. Ne? Es muss nicht mal stark überinszeniert sein. Und das war, ich fand das auch unglaublich interessant, muss ich wirklich so sagen, aus einer perfiden Perspektive heraus fand ich das super interessant, das einfach dokumentarisch zu beobachten, was mit Agnes da passiert. Tief religiös, aber auch sehr sensibel, so werden ja Figuren in der Zeit eher selten gezeichnet und auch sehr warmherzig und so tierlieb und naturverbunden und eigentlich hat die auch eine schöne Hochzeit da in ihrem Heimatort, aber man musste ja dann, ne, weil sie hier diesen Mann, wie heißt er, Wolf. Kennt, der nimmt sie zur Frau und dann sehen wir sie ab der Hochzeit, wie eigentlich da schon alles ein bisschen shady ist, ein bisschen merkwürdig, ne? Sie soll Kinder zur Welt bringen, aber er verweigert sozusagen dann die Ehe und den Beischlaf und sie fühlt sich halt einfach auch schlecht behandelt und ja, versinkt in Depressionen. Ich muss sagen, das ist am Anfang eher, war es ein bisschen schwierig für mich reinzukommen, einfach aufgrund dessen, dass Agnes Figur natürlich deswegen nicht so eine, also sie, ich kann sehr gut mit ihr mitfühlen, aber die Figur gibt nicht sehr viel Erzählspielraum, außer dass sie halt sehr, sehr gepeinigt ist in dieser Situation. Aber in dem Moment, wo es dann halt losgeht, dass, ich sag jetzt mal, die Einsamkeit schlimmer wird, sie halt auch anfängt, sich schlimme Sachen anzutun. Ich sag mal, spätestens ab dieser Szene mit dem mit dieser Pfarrerrede, wo wir alle auch wissen, worauf das Ganze hinauslaufen wird und sie das auch weiß, hat sich das wie so eine Schlinge um den Hals durchgezogen bei mir, weil du wusstest, oh Gott, darauf geht es, darauf steuert es immer mehr zu und dann hatte das auch diese gewünschte Sogwirkung, die halt leider, und das ist auch, denke ich, kein Spoiler bei dem Thema, man weiß, das endet nicht gerade in einem Happy End, das Ganze. Und das zu beobachten war einerseits so kathartisch, wie auch halt niederschmetternd. Es ist ein sehr niederschmetternder Film. Die schaffen aber trotzdem dieses Kunststück, dass es irgendwie, das, was ich an so Filmen dieser Macher so sehr liebe, du hast trotzdem irgendwas Hoffnungsvolles am Ende, wie es inszeniert stehen gelassen wird. Und das muss ich auch sagen, am Ende des Tages war das deswegen ein Film, den ich genauso, nämlich auch viel Liebe geben schenken würde, der auch sehr mutig ist. Das ist aber, fällt halt in die Kategorie, das ist eigentlich so eine Art von Film, die ich gerne auch rewatche, aber bei dem ist das Thema mir dann doch irgendwie zu nahbar und zu trist, als dass ich das in Erwägung ziehen würde. So ist es jedenfalls mein aktuelles Gefühl. Aber insgesamt auch von der Bildgestaltung, von dem Mut, die dieser Film ausstrahlt, hat er mich genauso begeistert wie dich, Berg.
Ja, und ich muss auch sagen, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, gut, ich war einfach in einer guten Stimmung, hatte irgendwie an dem Abend schon ganz cool so was anderes geguckt und war gut drauf, war noch nicht müde, obwohl es trotzdem so spät war. Und dachte mir, gut, jetzt gucke ich den und hatte ja auch schon so ein kleines bisschen an der Flasche Wein genippt. Also das gab es auch. Ne? Das hat einen auch nochmal in irgendwie so einen gewissen Sog dann versetzen können, nochmal extra. Und ich muss auch einfach sagen, das ist ja so meisterhaft gemacht. Das hat eine wahnsinnige Authentizität. Nichts daran ist künstlich, nichts daran macht irgendwie den Anschein, als könnte es nicht so gewesen sein. Also da ist ja halt wirklich ganz wenig Szenen, die wirklich so richtig krass symbolisch sind oder irgendwie überspitzt, sondern es ist wirklich recht harter Realismus in sehr kunstvollen Bildern und einfach schon nahezu dokumentarisch zum Teil. Und das macht's halt extrem nahbar, wie du es gerade gesagt hast. Das hat eine absolute Urkraft in sich und irgendwie hat dieses Thema so über den Film geschwelt so und du denkst dir wirklich, ey, wird das bei der auch so stattfinden? Ja, wahrscheinlich. Das wird genau das wird mir der Film erzählen. Und dann erst so, wenn am Ende dann so zum Abspann nochmal so die Texttafel kommt, dass es wirklich kein Einzelfall war, sondern wirklich so ganz, ganz viele dokumentierte Fälle gibt, das hat dann nochmal so richtig reingehauen. Also das war wirklich ein wahnsinnig krasses Erlebnis. Tolle Schauspieler. Selbstverständlich musste ich diesen Film genau wie Hakazusa mit Untertitel gucken, weil ich wirklich nur die Hälfte verstehe von diesen österreichischen, von dieser echt zusammengenuschelten österreichischen Kauderwelsch-Sprache. Das ist schon krass.
Ja, im Kino wäre ich verloren gewesen, hätte ich den ohne Untertitel gesehen. Aber tatsächlich, um das noch kurz reinzustreuen, weil dann übergebe ich Mo den Ball. Der hatte mich tatsächlich auch an Hagasusa natürlich wegen der Location erinnert und auch wegen auch thematisch irgendwie. Aber am ehesten würde ich ihn sogar mit The Witch vergleichen, ohne die übernatürliche Komponente. Ja. Also man auch als Kompliment an die Inszenierung gemeint. Der Film, du sagtest zwar, der wirkt authentisch, nichtsdestotrotz ist jedes Bild durchkomponiert. Also es ist wirklich ein wahnsinnig schöner, ein schön trister Film.
Ja. Also fantastisch, Chapeau, pure Empfehlung, natürlich sehr spezielle Kost, sehr triste, harte Kost, aber wirklich jede Minute wert.
Stimmt's, Mo?
Weiß nicht, ob ich jetzt noch was sagen soll. ich fühle das leider nicht, gar nicht. Ich finde den zu lang, ich finde den Move, uns am Anfang zu zeigen, was im Film passieren wird, nicht gut. Weil das war klar, dass es darauf hinausläuft. Das hätte ich mir anders geschnitten, besser vorstellen können. Also das ist halt Depressionsporn. Und ich habe halt wir gucken ja sehr lange dabei zu, wie sie immer isolierter wird. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und ihr Mann scheint ja dem weiblichen Geschlecht sowieso nicht so zugetan zu sein. Das ist ja dann auch das eins der Probleme, was am Rande so quasi da aufschwelt. Aber dieser religiöse Dogmatismus, der über allem hängt, damit habe ich halt einfach ein Riesenthema. Ich finde auch, die ist gut gespielt. Also die Anja Plaschk macht das sehr gut. Ich mochte auch, dass sie die Musik zu dem Film auch gemacht hat. Die hat auch gepasst. Ich mag auch die Bilder, aber mein großes Problem waren diese 2 Stunden. Das war mir für das, was ich dann bekommen habe, zu lang und nicht knackig genug. Und deswegen hat es bei mir diese Wucht nicht ausgelöst, die ihr da offensichtlich gefühlt hat. Das ist dann leider so irgendwie so ein bisschen für mich verpufft. Ist kein Horrorfilm, ist aber einer von den Filmen, bei denen ich genau wusste, dass der Berg das verschlingt. Das hat dieses Gemeine von einem Midsommar, so, wo du auch die ganze Zeit nicht weißt, was erwartet mich hier. Und dann ist das so unterschwellig und sowas. Und vielleicht war es bei mir nicht so wie bei ihm, dass ich dann an dem Tag meine Antennen auf Empfänglichkeit gestellt habe, weil ich hatte echt meine Schwierigkeiten durchzukommen. Ja.
Aber es hat mich auch sehr gewundert, als du dann gesagt hast, dass dich der Film interessiert, weil ich vorher und nachdem ich ihn geguckt habe, gedacht habe, na gut, das ist kein Film für Mo.
Überrascht, ne? Ich habe ja auch lange gebraucht, um Midsommar zu gucken. Das lag ja zum Teil auch an den Hunden, die das nicht erlaubt haben damals. Aber ich dachte schon, weil ich halt auch so viel davon gehört habe und war halt einfach gespannt darauf. Ich will den auch gar nicht mies machen, weil ich finde das ja toll, dass die beiden Filmemacher in diese Kerbe schlagen. Ich glaube, fast alle Filme haben eben mit dem Fehlen von Kindern zu tun, im weitesten Sinne und mit Folgen daraus und alle auf so einer Depri Horrorart. Aber das ist ja, es hat halt bei mir nicht gezündet. Das mit dem Österreichischen fand ich dahingehend sogar noch ganz charmant, dass sie sich also wirklich ähnlich wie es andere ja auch machen, sagen, nee, wenn wir schon da 17:50 spielen, spielen wir 17:50. Dann reden alle und sehen alle so aus und sowas. Aber es hat halt nicht das gemacht mit mir, was es mit dir gemacht hat. Und freut mich ja für dich. Und ich werde auch weiterhin gucken, weil was es hier ist, ist schon, es ist originell. Und auch wenn sie nichts für mich sind, möchte ich, glaube ich, in Zukunft mehr originelle Geschichten gucken, im Sinne von selbst ausgedacht und auf einem Thema basierend, was uns allen vielleicht nicht so plump klar ist, um zum drüber nachdenken anzuregen. Weil das hat er auf jeden Fall gemacht. Ich wusste ja auch nichts vorher davon. Und darüber kann man auf jeden Fall reden. Das ist so einer der Filme, über den Film selber zu reden, ist spannend, weil das eine Diskussion auch auslösen kann. Den Film selber dafür zu sehen, bräuchte ich jetzt nicht.
Ja, ist nicht jeder für so eine Art Heimatfilme gemacht, ne? Ist ja fast so. Ich kann dir in der Hinsicht aber zustimmen, dass es mir eigentlich gar nicht so unähnlich wie dir ging in der ersten Hälfte. Es gab einen Moment, ne, sie hat literally mit einem Kopf gesprochen. Und da wusstest du, okay, das entwickelt sich jetzt wird's spannend. Weil vorher war es wirklich Torture, danach war es mehr Porn. So im Sinne von, es wurde radikal. Ich habe aber nicht im Gegensatz zu Berg gedacht, dass das nichts für Mo ist, weil ich meine, hier gehen so viele Kinder über den Jordan in dem Film, ja? Aber auf bestialische Art und Weise, das hättest du doch feiern müssen. Naja, keine Ahnung.
Kann man also sich so ein Schwein bin ich jetzt auch nicht. Also,
ja.
Also, wer damit übrigens ein Problem hat, das möchte ich vielleicht nochmal sagen. Kleine Triggerwarnung, also. Ich glaube, hier könnte die ein oder andere Mutter oder Vater schon durchaus schockiert sein in der ersten Minute.
Ja, ja,
das glaube ich
auch. Das stimmt. Und am Ende bleibt erstmal nur zu sagen, Chapeau, Veronika Franz und Severin Fiala, macht weiter. Für mich schon ein Meisterwerk, vor allen Dingen für das, was es sein will, ist es brillant.
Und du guckst jetzt endlich mal von Jennifer Kent hier The Nightingale.
Ja, habe ich auf dem Schirm.
Es ist einfach genau, das ist fast sogar das gleiche Thema und fast die gleichen Bilder. Also macht das mal.
Gut, wird gemacht. Jetzt gehen wir aber ein ganzes Stück in die Vergangenheit, denn selbstverständlich sind wir euch da draußen noch schuldig über den neuesten 28-Eintrag in diese Filmreihe zu sprechen, nämlich 28 Years Later, der jetzt gerade im Kino war und noch läuft zum Teil. Aber das machen wir natürlich nicht, ohne vorher mal kurz zu sagen, wo hat denn das angefangen? Und das war eben im Jahr 2002 mit 28 Days Later von Danny Boyle, geschrieben, Drehbuch von Alex Garland. Alles Namen, die uns sehr, sehr wohl bekannt sind bis heute, die also alle sehr erfolgreich gewesen sind. Danny Boyle sowieso ein Regie-Chamäleon sondersgleichen, der hat wirklich komplett unterschiedliche Filme gemacht. Ne? Das Gegenteil von Wes Anderson, wenn man es mal so will.
Ja.
Das ist wirklich so. Und Alex Garland natürlich vor allen Dingen im Drehbuchbereich, aber mittlerweile auch in der Regie angekommen. Also alles Leute, die sich gemacht haben, wo der große, große, breite Erfolg vielleicht auch ein bisschen hierdurch begründet war. Und jetzt kommt wieder zusammen, was zusammen gehört mit 28 Years Later, aber begonnen eben damals mit 28 Days Later. Und das war für mich ein Film, ich kenne mich nicht so wahnsinnig breit aus, aber das war für mich ein Film, der das Zombie-Genre schon sehr, sehr revolutioniert hat mit ganz anderen Ansätzen an, wie Zombies so sind, wie die sich verhalten, wie die entstehen. Also es hat schon neue Regeln aufgestellt für dieses ganze Game. Und
er hat es nicht nur revolutioniert, er hat es wiederbelebt, würde ich sagen, weil Zombie-Filme waren in den 90er Jahren eigentlich DVD-Krabbeltisch-Thema. Ne, da gab es vielleicht noch die Night of the Living Dead Sachen oder sowas, aber ansonsten war nach den Romero-Sachen war das Thema der schlurfenden Zombies eigentlich erstmal so weit durch. Und auch das wird natürlich viel gefeiert, weil es das Genre sehr geprägt hat, aber das waren keine krassen Blockbuster. Ich glaube, 28 Days Later war wahrscheinlich sogar der erste Zombie-Film, dazu kommen wir vielleicht später noch, untoten, was auch immer, infizierten Film, der überhaupt so einen gewissen Mainstream-Appeal hatte und auch die Popkultur dann entsprechend geprägt hat. Und man darf nicht vergessen, die sind gerannt. Ja, also weil Mo immer sagt, die singen, würde ich als guter Cillian hier sagen, die rennen! Und das war wirklich, ja. Und ich meine, danach kamen sie alle, Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder, alle rennen, World War Z, I Am Legend, alle rennen.
Train to Busan.
Alle rennen.
Auch dann viel später, aber auch ein krasser Genrevertreter. Und das ist natürlich das Furchterregende daran. Und ich finde eben auch, das schafft einen ganz anderen Rahmen, weil wirklich das Individuum Mensch, was ich verteidigen muss in dieser Welt, hat nie Zeit, Pläne zu machen, zu überlegen, zu reagieren. Oder also es geht wirklich nur in Bruchteilen von Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Und das macht's wirklich interessant. Und ich habe den Film natürlich nochmal angesehen jetzt. Und ich muss sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk. Das ist ein Film, der ist pure Poesie. Viele, die sich so nicht so damit auseinandersetzen, die würden halt sagen, ja, ist halt so ein Zombie-Film, da werden halt Menschen oder Untote abgeschlachtet und so, das ist halt ein Actionfilm und so. Überhaupt nicht. Das ist ein tief philosophischer, poetischer, brillanter Film, der kein einziges Gramm Fett zu viel hat. Jede Szene hat einen Sinn. Jede Szene vermittelt uns was ganz Wichtiges in dieser Welt. Und es geht nicht mehr straightforward als hier, weil das geht so geradlinig durch diese Szenen, die alle eine Funktion haben und das ist wirklich fantastisch. Das ist eine Wonne, den nochmal zu gucken, auch über 20 Jahre später kann man den noch super gucken, gerade auch ein bisschen, weil dieses grausame Bild so optisch halt vollkommen egal ist, weil das war damals die Idee. Das war ja auch innovativ, man hat sich mit Digitalkameras hingestellt, Digitalhandkameras und hat diesen Film gemacht, bis auf den Epilog am Ende. Und genau dieser Look nutzt sich halt nicht ab. Und das funktioniert in seinem Kosmos, den er da erschaffen hat. Und diese Welt, ja, ist ja jetzt auch 3 Filme weiter, noch nicht zu Ende. Die hat da seinen Anfang gehabt. Und das finde ich wirklich bemerkenswert und kann auch jeden, der das noch nicht gesehen hat, empfehlen, sich mit der Welt nochmal auseinanderzusetzen und hier zu beginnen.
Ja. Also ich mag Danny Boyle für das, was er macht, auch weil der hoch, runter ist. Man muss ihm ja auch mal zugute halten, der traut sich halt regelmäßig was, auch wenn er dafür oft auf die Schnauze kriegt. Und hier eben diese Wutmenschen zu kreieren, war ja auch eine super Idee. Gar nicht zu sagen, wir gehen jetzt mal zurück in die 70er und tun das, was alle gemacht haben und erklären euch, warum dass die Zombies noch diesen alten Charme hatten von irgendwie von Voodoo und von der Insel und ich weiß nicht was, sondern hier kriegst du ganz klar eine Geschichte erzählt, warum werden die so? Das ist ein Virus. Virus ist uns allen nicht fremd. Dass der Virus in dem Fall von Tieren übertragen wird, ist uns auch allen nicht besonders fremd. Und dieser Virus hat halt die Leute hier den Film richtig sauer gemacht. Uns übrigens auch vor ein paar Jahren. Nur, dass wir nicht so aufeinander losgegangen sind, was ja ganz wahrscheinlich nicht so ganz schlecht war. Der Rewatch, muss ich aber doch sagen, hat ein bisschen gelitten. Also er macht immer noch Spaß und er ist immer noch besonders für die stillen Momente. Also das halte ich wirklich hoch. Er hat sich halt eben getraut in so einem Film, der eigentlich ein hektischer Horrorfilm sein sollte und auch von vielen immer noch so wahrgenommen wird, ist halt so viel Ruhe da drin. Ne, diese tollen Szenen in dem verwaisten England, die Ruhe, die sich die Schauspieler manchmal auch nehmen, wenn sie an einem Ruhepol angekommen sind und kurz durchatmen, auch wenn uns das dann im Film nachher so vorkommt, als wenn es die ganze Zeit schnapp, 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 schnapp aufeinander geht, sind hier aber immer so eine Momente drin, wo halt eben auch Geschichte erzählt, wo würde die Leute näher gebracht werden, so sehr, dass du halt, wenn der ein oder andere dann den Kampf dann nicht überlebt, halt eben auch so ein bisschen leidest und sagst, oh nee, jetzt, oh, der auch noch weg und so. Und die Schauspieler ja auch damals schon alle wirklich, wirklich gut waren. Also da ist klar, manchmal sagt man das ja so und hier konnte man schon sehen, dass das mal Stars werden. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber man kann schon sehen, dass die hier irgendwie einfach richtig gut geschauspielert haben und auch so ein Cillian Murphy halt eben schon irgendwie was in seiner ganzen Gestik und Mimik hatte. Auch wenn er selber nachher im späteren Verlauf vom Film so sauer ist, so wütend wird oder sowas, finde ich für mich nach wie vor die beeindruckendste Szene in dem ersten Teil. Seht ihr das denn eigentlich überhaupt so, dass das, ist das für euch ein Franchise? Ist das für euch eine Serie? Oder sind das für euch drei eigenständige Filme, die nur auf demselben Grundthema, hier gab es mal einen Ausbruch und das ist die Storyline basiert?
Also ich finde auf jeden Fall, es müsste nicht sein, also gerade auch dieser Film insbesondere steht total für sich, ein Stück weit wie der zweite auch. Also die schaffen das wirklich, andere Themen in den Vordergrund zu stellen. Hier haben wir ganz klar diese Vorreitergeschichte, was passiert bei so einer Pandemie. Das war natürlich seinerzeit dann Jahre voraus, was uns dann eingeholt hat von Realität so ein bisschen. Mhm. Das ist ganz klar im Vordergrund. Weg von der ganz modernen Welt, zurückbesinnen auf das alte Schema, schafft ein Mensch es alleine zu überleben oder nur in einer Gruppe? Das ist das ganz, ganz große Thema in diesem Film. Und im Grunde genommen ist ja auch hier dieser Virus ja keine Krankheit, sondern im Prinzip ist es ja nur ein Katalysator für das, was in jedem von uns irgendwo drin ist. Mhm. Und lässt das aber zur vorherrschenden Emotion werden. Und ich finde das brillant gespiegelt auch am Ende, dass genau diese Wut, vor der die alle Angst haben, wegrennt, der die Zivilisation zerstört, genau diese Wut ist aber auch am Ende für den Hauptcharakter der Motor, um überhaupt wieder das Gute herzustellen. Also er verfällt ja in eine absolute Raserei am Ende und das ist ja eigentlich das, was dann positiv für ihn ist. Also das ist wirklich, das schlägt einen super Bogen und damit ist das Thema aber auch abgeschlossen. Weil sich der zweite Teil, zu dem wir gleich auch noch kurz kommen, ja wieder mit einem ganz anderen Thema beschäftigt. Ja, da ist ja so ein ganz anderer, wie setzt sich eine Gesellschaft zusammen, wenn sie die Widrigkeiten des Überlebens schon gemeistert hat. Also es gibt ja schon eine Grundlage, das Überleben ist erstmal soweit gesichert, jetzt bauen wir auf. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wieder ein anderes Thema ist es jetzt in dem Neuen. In dem Neuen ist es ja wieder was. Wie, ne, Gesellschaften haben sich schon gebildet, schon so weit gebildet, dass sie voneinander sich unabhängig machen. Und wie funktioniert die Dynamik? Also insofern sind es schon alles abgeschlossene Themen, die für sich stehen können. Das Einzige, was eben nicht für sich steht, ist, dass jetzt halt der Neue ein Teil einer mehrteiligen Reihe wird und das tut dem nicht gut. Aber da kommen wir dann gleich später dazu. Mhm. Das, also so sehe ich die. Die können alle super für sich abgeschlossen sein.
Mhm. Ja, so sehe ich das ja auch. Also wir haben wiederkehrende Ansätze. Also wir dürfen ein bisschen spoilern, oder? Für die beiden?
Ja, na klar.
Ja. Ja, man, ja, ja, gut. Ja, ja, also, ja. Ne, man sieht ja den, es gibt ja eben die Soldaten im ersten Teil, die vermeintlich als Retter fungieren, die eine Insel geschaffen haben, einen Platz, wo man Sicherheit empfangen kann und wo man dann gucken kann, erstmal zur Ruhe kommen und dann halt eben auch wieder was Neues aufbauen. Und im zweiten Teil hast du diese Soldaten schon wieder in einer viel dominanteren Rolle und dann halt eben auch in einer Exekutive und so, was den Ganzen dann einen ganz anderen Touch wieder gibt. Und halt, du hast hier diesen im zweiten Teil diesen zielgerichteten Angriff, der wahrscheinlich im Vergleich zu dem ersten Teil halt das größte Merkmal ist, was halt neu ist. Ne? Hier hast du das erste Mal einen Wutbürger, der scheinbar weiß, was er tut, ne? Und einen Plan verfolgt. Und das macht das Ganze ja dann nochmal umso gruseliger. Ne? Weil im ersten sind sie halt einfach loslaufen, ich höre was, ich sehe was, ich greife den an. Und im zweiten Teil setzt du dich das erste Mal damit auseinander, denken die womöglich? Haben die einen Plan? Haben einige von denen einen Plan? Was dann natürlich im dritten Teil jetzt neu dann auf die nächste Stufe gehoben wird, ne?
Also ich nehme mal diese Frage vorweg, weil ich die interessant finde, oder die Beantwortung der Frage, ob die sich zusammengehörig anfühlen. Ich finde schon, dass sich 28 Days und jetzt auch Years zumindest von der Idee her einfach sehr ähnlich anfühlen, was darin einfach begründet liegt, dass es einfach der gleiche Drehbuchautor war. Was nicht so wirkt einfach jetzt für uns, weil es halt dazwischen Weeks gab. Und Weeks war halt einfach diese typische Horrorfilm-Fortsetzung. Geil, wir haben einen Zombie-Film, der hat gut funktioniert. Wir brauchen mehr Zombies und wir brauchen mehr Action. Und der hat aber eine ganz andere Idee ja schon verfolgt. Per se genommen, als solches, finde ich 28 Weeks Later ist ein cooler Zombie-Horror-Action-Film. Aber das ist nicht natürlich die Intention, glaube ich, die ein Boyle und ein Garland mit 28 Days hatten. Und deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwer, das als Franchise anzunehmen. Aber so ist es. Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, finde ich, kann Days und Years sehr gut auf jeden Fall vom Ansatz her und auch vom Look und Feel, nicht vom Inhalt, aber von der Idee koexistieren. Was halt 28 Days Later, das war halt so damals, das war einer dieser Schulhoffilme. Ich hatte den auf einer richtig ekelhaft gebrannten CD. Und ich habe den auch, ich habe den zwischendurch mal irgendwann wieder gerewatcht, auf einer, den habe ich mir mal bei einer DVD Ausleihe ausgeliehen und jetzt habe ich ihn nach etlichen Jahren mal wieder gesehen. Und ich, viele Sachen habe ich vergessen. Zum Beispiel, dass der Film für mich ein bisschen zusammenfällt ab dem Militärpart. Alles davor ist begnadet und danach ist es halt das typische, ja, eigentlich ist der Mensch die wahre Bestie. Okay, aber finde ich in seiner Dramaturgie und in seiner Spannung leider nicht mehr ganz so packend wie alles in der ersten Hälfte. Was 28 Days Later aber hat, ich muss immer aufpassen bei den Titeln, der erste Film auf jeden Fall hat, sind einfach Bilder, die du nie vergisst. Und ich habe beim Rewatch auch schon drauf gewartet, weil ich nicht mehr wusste, wann kommt die Szene mit dem Tunnel, wo du nur die Schatten siehst. Ach, da kommt sie und ich habe mich drauf gefreut. Natürlich das menschenleere London am Anfang, klar, das hat ja dann auch, Walking Dead hat es ja quasi kopiert, 1:1, ne, sogar. Mhm. Und aber auch die Szene, die mich damals schon komplett traumatisiert hat, mit dem Bluttropfen und Brendan Gleesons Auge. Dieses, ich habe jetzt 20 Sekunden Zeit, mich von meiner Tochter zu verabschieden, weil ich gerade ein Depp war. Das ist so, allein dieses Ding, du hast diese 20 Sekunden Zeit, dieses Unmittelbare, du musst sofort reagieren und alles hinschmeißen. Ich finde, das ist viel gruseliger als die Seuche oder der Zombie an sich. Einfach dieses, okay, alles klar, von 0 auf 100 plötzlich. Und das kostet halt der Film auch total gut aus. Und das sind diese Szenen, ne, wo ich sage, dafür allein ist der super ikonisch. Also die vergisst du halt auch einfach nicht. Weil, und dann auch dieses Main-Theme aus dem, wenn das Musikstück dazu kommt, ist krass. Im zweiten Teil habe ich nur eine Szene, die ich nie vergesse, die ist mit dem Helikopter. Aber das, da merkt man eigentlich schon, wie unterschiedlich die Filme in ihrer Essenz sind. So.
Ja. Also ich habe das vielleicht damals auch so empfunden. Jetzt beim Rewatch muss ich sagen, konnte ich das auch ganz anders wertschätzen. Also ich finde auch ab dem Herrenhaus ist es zwar ein bisschen plumper, aber nicht weniger wirkungsvoll. Und ich finde halt genau, weil es eben das Thema ist, wir sind in einer Katastrophe, es geht ums Überleben, du kommst als einzelner Mensch nicht mehr weiter, du musst dich zwangsweise, ob du willst oder nicht, mit anderen Menschen zusammenschließen. Und die Konsequenz aber ist, je besser das funktioniert und du erstmal das erste Level an Sicherheit erreicht hast, was die Soldaten haben, die sind organisiert, die haben sich gesichert, die können nicht so leicht angegriffen werden, die sind stark. Dann fangen die Probleme innerhalb der Gemeinschaft, die sich bilden musste, damit überhaupt jemand überlebt, erst an. Und das wird dann so drastisch gegenübergestellt, dass ich es halt wirklich im Kontrast, im Zusammenhang wirklich total gut fand.
Also das wäre für mich eine gute Idee für den zweiten Teil zum Beispiel gewesen. Aber ich find's halt nach wie vor so plump, dass die sagen, nach 28 Tagen werden alle zu Vergewaltigern und Mördern. Das ist mir ein bisschen zu einfach, weißt du? Oh, das ist eine Frau, geil, komm, wir teilen die untereinander auf. Das ist mir, also, weißt du, da ist so ein bisschen die Finesse weg, finde ich, aus dem Erzählten. Weil der Film funktioniert vorher so gut durch diese beobachtende Perspektive, durch diesen Subtext. Du brauchst gar keinen Kommentar auf die Gesellschaft und danach kriegst du halt die ganze Zeit diese schablonenhaften Figuren, weißt du. Also ich für mich fühlt sich das so ein bisschen erzwungen an, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt kein schlechter Film dann, aber ich finde, gemessen an der ersten Hälfte von den ikonischen Sequenzen kann dann einfach die zweite Hälfte nicht mehr ganz so anschließen.
Ja. Und zusammenfassend, wir sind jetzt auch schon zum Teil drauf eingegangen, im zweiten Teil ist es halt wirklich so, man merkt schon, dass natürlich einfach aufgrund des Erfolgs des Erstens man sagt, jo, jetzt machen wir eine Fortsetzung und da kommt mehr Action rein und sowas, das merkst du halt schon alles. Trotzdem finde ich die Idee ganz gut, dass es jetzt sozusagen eigentlich keine Zombies mehr gibt, ne, dass die Fälle ganz, ganz vereinzelt nur noch sind und dass alles eingedämmt ist und erstmal augenscheinlich unter Kontrolle mit dem Virus und sich dann jetzt eben der Wiederaufbau auf den Weg macht und wir das halt alles verfolgen können anhand von ein paar Figuren, die eben dann damit verwoben sind. Und das funktioniert ganz gut und dann kommt eben diese Komponente, ne, dass auch einfach einer dieser Wutbürger, wir nennen sie jetzt Wutbürger, ich finde das gut, dann auch ein bisschen weiter ist als der Rest. So, und das finde ich, das ist schon interessant und das ist schon mal gut, dass das, was dann wirklich zu einem der Hauptteile im dritten jetzt wird, da schon mal auch mit drin ist. Also den kann man sich auch angucken, den zweiten. Der ist gut, der ist natürlich nicht so poetisch, ne?
Ja, und die Figuren ist halt sind halt
aber straighter, auch actiongeladener, flacher.
Genau, und das, die Figuren sind halt plump. Also du hast halt, oh komm, wir gehen in eine Sperrzone rein. Eigentlich müssen die erschossen werden und sonst was, aber die beiden Kinder gehen einfach mal in ihr altes Haus. Da geht's halt, der Film ist trotz halt vor Plotholes und Plot-Armor. Ja. Aber was der 28 Weeks hat, mindestens 2 Punkte mehr, als er eigentlich von mir verdient, als er eigentlich verdienen wird, würde einfach durch seine brillante, ich glaube 10-minütige Eröffnungssequenz mit Robert Carlyle, weil das ist einfach klaustrophobisch as fuck. Das ist eigentlich eigentlich so fast eine meiner Lieblingsszenen aus dem gesamten Franchise. Die ist so gut, da kann der restliche Film stinkt halt voll dagegen ab, aber das ist eigentlich wirklich die Essenz des Terrors, die dieses Virus auch ausstrahlt. Also das ist sehr effektiv, finde ich.
Ja, dann kommen wir mal jetzt zum dritten Teil. Na, wir sind mittlerweile ja 28 Jahre in der Zukunft. Mittlerweile konnte die gesamte Welt sich virusfrei machen. Es gibt nichts auf der Welt, was das noch hat. Das Einzige, was das hat, ist Britannien, das wurde aufgegeben, zur Sperrzone erklärt und alle Menschen, die dort noch leben, natürlich gibt es dort Gemeinschaften und sonst was, die jetzt dort noch leben, aber die sind komplett auf sich allein gestellt und haben sich dann da etabliert. Sie wissen, dass sie dort nicht wegkommen und dass auch niemand zu ihnen kommt. Und wir haben also eine Gemeinschaft, die wir hier verfolgen, die auf einer kleinen Insel vor der Küste lebt. Diese Insel ist nur bei Ebbe erreichbar über einen Pfad, der sich im Meer auftut. Und die leben aber dann dort ganz gut. Die haben alles, was sie brauchen. Es ist eine Gemeinschaft. Jeder kennt sich, jeder hilft sich. Die Kinder werden natürlich auch schon frühzeitig, die Jungen, ausgebildet, um auch überleben zu können. Denn es ist natürlich unumgänglich, immer mal aufs Festland zu gehen, um Vorräte zu suchen und, und. Und so verfolgen wir einen Jungen. Und zwar, wie heißt er? Ich habe ihn gleich, wo ist er denn?
Spike,
genau. Von Alfie Williams gespielt. Sehr, sehr guter Jungdarsteller, muss man sagen. Der macht seine Sache gut. Und dessen Vater ist Aaron Taylor Johnson. Und seine Mutter ist Jodie Comer, die krank ist. Und
krank so geil, würde man sagen. Oh, sorry. Ja.
Sag mal.
Also. Guck mal, die kann sich gar nicht wehren in dem Film. Ist eh fast tot. Egal, sorry.
Ja. Es wird auf jeden Fall so ein bisschen angesprochen und es wird sehr deutlich, dass diese Gesellschaft ja natürlich schon ein bisschen damit beschäftigt ist, zu existieren und sich um das Überleben und so den Fortbestand zu kümmern. Wenn da jetzt jemand halt sehr krank ist mit einer ominösen Krankheit, die man nicht so rauskriegt, ja, dann ist das halt schlecht, aber wir gehen dem Ganzen nicht so nach. Und so siecht halt Isla, gespielt von Jodie Comer, halt ziemlich vor sich hin. Wir wissen nicht genau, was sie hat. Sie hat immer mal komische manische Episoden, wo sie sehr verwirrt ist, komische Sachen sagt, geistig nicht ganz anwesend ist und den ganzen Tag eigentlich nur im Bett liegt. Und das ist natürlich schwierig. Und als dann nämlich Spike mit seinem Vater aufs Festland geht, um so seine Männertaufe zu haben und das erste Mal halt gegen diese Wesen da zu kämpfen mit seinem Vater gemeinsam, sehen sie, dass es wohl noch jemanden gibt dort und er erfährt dann so im Dorf, das ist wohl ein Arzt und er beschließt dann irgendwann mit seiner Mutter diesen Arzt aufzusuchen, um ihr zu helfen. Das ist so ganz, ganz grob das, was in diesem Film so passiert. Und der Film ist auch wieder innovativ, ja, komplett auf iPhone 15 Max gedreht, was auch wieder eine wahnsinnig einzigartige Bildsprache hervorruft, die ziemlich virtuos ist. Also rein visuell ist dieser Film auch ziemlich Sahne. Ich habe bei diesem Film aber so mehrere Handlungsprobleme. Also ich finde, also da muss man schon wirklich 5 Augen zudrücken, um das, was hier passiert, handlungstechnisch so hinzunehmen. Also so diese Idee, der Junge greift seine Mutter, schleicht sich raus, nachdem er vorher mit seinem Vater dort wirklich Probleme gehabt hat, überhaupt lebend wieder auf die Insel zurückzukehren, aber dann als nächste Idee zu haben, er selber alleine mit seiner Mutter, die zu nichts zu gebrauchen ist, da rauszugehen, um diesen Arzt aufzusuchen. Also das halte ich für wenig realistisch, dass das so abläuft. Aber das muss man halt dann hinnehmen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht, oder?
Naja, also willst du bei einem Wutbürger-Film nach Logik fragen, das ist natürlich schwierig. Du kriegst ja erzählt, warum Spike tut, was er tut und warum er denkt, wie er denkt in dem Moment. Wir erfahren ja, dass Spike quasi in einer stark ritualisierten Welt aufgewachsen ist für ihn. jeder hat seinen Platz in dieser Gemeinschaft und wenn du davon abweichst, dann passieren halt schlimme Dinge und es ist ja auch ein Ritual, wenn er das erste Mal rausgeht mit seinem Vater und schon danach ist dann für ihn ja nichts mehr, wie es mal war. Das ist ja so ein grundlegendes Thema in dieser, so habe ich das zumindest auch wahrgenommen, in dieser Fortsetzung, dass man ständig gefordert wird, alles zu hinterfragen. Also insofern, das hat mich gar nicht gestört, dass der da jetzt stiften geht und so und wie er das macht, so ein bisschen, weißt du, so auch so diese Tricktechnik, die wir da sehen, wie er die dann austrickst, um die da wegzulassen. Das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, so ein Stephen King-Moment ist das, weißt du? Da sind die Kinder ja auch immer schlauer als die Erwachsenen. Aber du brauchst es halt, nichts anderes setzt diesen Motor in Gang. Und das Zusammenspiel, was sich dann ja entwickelt zwischen Jodie Comer als seine Mutter und ihm, gleicht das ja dann sofort wieder aus, weil das fand ich tatsächlich gut. Genauso wie du gesagt hast, ich fand auch den jungen Darsteller wirklich gut. Also ich habe dem das zu jeder Sekunde abgenommen. Da wirkte irgendwie nichts aufgesetzt. Ich hatte mal wieder große Probleme mit unserem Freund Craven the Hunter hier, dessen Schauspiel ich da ein bisschen sehr hölzern fand und nicht so richtig glaubhaft. Und im Vergleich zu ihm sind alle drei anderen, die hier die Hauptrollen spielen, für mich deutlich, deutlich besser.
Interessant. Ich fand Aaron Taylor-Johnson richtig gut, sogar in dem Film. Ist vielleicht ein bisschen schwer. Er hat keine dankbare Rolle, muss man halt auch leider, muss man dazu sagen, aber genau das hat mir sehr gut gefallen. Und man sieht ja am Ende des Films auch nochmal in seiner Reaktion da. Da kommt ja vielleicht müssen wir auch mal, können wir die Folge auch mit einem Spoiler-Jingle ausklingen lassen, dann könnte ich das mal noch näher beschreiben. Aber ja, ich finde, da ist auf jeden Fall noch Potenzial bei der Figur. Die ist halt, für mich ist die erstmal nur angelegt, aber ich finde sie erstmal per se sehr interessant, weil du kannst sie nicht so einfach zuordnen. Der ist halt sehr grau. Es ist ein liebender Vater, aber es ist halt auch ein Drecksack und es ist halt irgendwie eine wichtige Bezugsperson. Und das meinte ich halt auch letztens in dem Cast, als ich das euch beiden ja schon, also dir, Mo und Steven in dem Fall, angeteasert habe. Das ist ja ein Coming-of-Age-Film und das hat ja niemand kommen sehen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ich grundsätzlich erstmal ein bisschen mutig finde. Und weil das hier auch ein eigentlich kapitelweise erzählter Film ist, du könntest hier auch Chapters davor machen, wobei wahrscheinlich der erste Teil immer noch das ist, was die meisten Leute sehen wollen, da wenn es dann rausgeht zu diesem Initialritual, Zombies jagen, aber Teil 2, wo sie dann auch auf diesen skandinavischen Soldaten treffen, übrigens kurz davor, auch wie die Rage-Infizierten da diese Soldaten auseinandernehmen, großartige Szene, auch genremäßig einfach sehr derb, sehr spannend. Und dann am Ende wird es ja schon fast ein bisschen esoterisch. Ja, wenn mit Ralph Fiennes und ey, irgendwie, ich war so, ich weiß auch immer noch nicht, wenn ich jetzt nach fast 2 Wochen über den Film nachdenke, ob ich das, ne, da gab es so einen Shot, ich sag nur Sonnenaufgang, ist das etwas, wo ich Gänsehaut kriege, wo ich sage, das ist aber ein bisschen too much. Ich bin hin und her gerissen, weil eigentlich finde ich diese Schönheit in diesem Tod, in dieser Akzeptanz und diesem imposanten Knochentempel da und alles, was er auch so sagt, ne, Ralph Fiennes müssen wir nicht drüber diskutieren, wie er das dann auch alles rüberbringt und diese Charakterentwicklung auch in Spike freisetzt. Das hat Klasse, das hat irgendwie, das hat eine Schwere, das hat eine Wucht. Aber ich weiß immer noch nicht, wisst ihr, was ich meine? Das ist so ganz, dünnes.
Also ich lege mich fest, ich finde das gut.
Ja, okay, danke.
Und ich mochte das auch, wie er das macht.
Okay.
Also er macht das wirklich toll und es passt auch. Genau dieses komisch-splinische, eigenbrötlerische, sehr, sehr seltsame, erklärt mir auch glaubhaft, wie der über diese vielen Jahre alleine dort überleben konnte. Das ist für mich total gut umgesetzt.
Ja, eben nicht, weil es danach eine Szene gab, wo er sich dämlich angestellt hat. Wisst ihr, was ich meine? Die hätte man sich dann halt sparen können.
Und das gehört zu den Problemen, die ich mit diesem Film habe.
Ja.
der hat so viele Sachen, die für mich nicht so gut zusammenpassen. Und ja, Mo's Herz wird bluten. Ich kann halt mit Jodie Comer in diesem Film überhaupt nichts anfangen. Ich brauche die nicht. Ich finde diese ganze Dynamik nervig. Ich hätte nichts davon benötigt für diesen Film. Ich brauche das wirklich nicht. Ich hätte viele Sachen viel interessanter gefunden. Und dann, es ist aber nicht das Schlimmste an diesem Film. Für mich ist das Schlimmste, dass der Film darauf angelegt ist, nicht für sich alleine zu stehen. Und das tut dem gar nicht gut. Überhaupt gar nicht.
Wollen wir jetzt den Spoiler-Jingle einfach zünden, bevor ich irgendwie mich verplapper?
Können wir machen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Mal abgesehen davon, dass ich stilistisch diesen Bruch am Ende mit dieser komischen Jogginganzug-Deppentruppe.
Das sind doch die Typen von Colin Farrell hier, von Gentleman, oder? Ich dachte, das ist total schlimmer.
Es sind eher die aus hier Clockwork Orange, oder?
Nee, das ist doch
das
nicht.
Das ist noch viel schlimmer. Das ist viel,
egal.
Viel schlimmer. Ja.
Also es kommt dann diese Truppe mit diesen Jogginganzügen und metzelt halt zum Spaß Zombies ab. Das ist alles wie so ein unglaublich cheesiges Musikvideo aus Anfang der 90er inszeniert. Und ich weiß, das hat irgendeinen Sinn und die wollen damit irgendwas erreichen. Ich fand's endlos beschissen. Und es macht mir null Lust, den nächsten zu gucken.
Okay, bevor Mo jetzt reinspringt und uns das erklärt, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Weißt du, ich habe das natürlich genauso empfunden. Aber einerseits finde ich das gut, weil ich werde auch gern mal provoziert. Und das ist ja eine reine Provokation, weil wir wissen natürlich, im nächsten Film wird das erklärt und das soll uns jetzt erstmal nur aufregen. Okay, Danny Boyle, du darfst das erstmal machen. Ich urteile im Januar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe diese Welt, und jetzt komme ich auf diese Anfangsfrage von Mo zurück, fühlt sich das wie eine zusammenhängende Storyline an? Vielleicht nicht wie eine zusammenhängende Storyline, aber ich habe schon so einen Mad Max-Effekt. Das ist eine ganz andere Dystopie. Und in Mad Max finden wir das geil, wenn da so schräge Vögel rumrennen. Und irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, ja, warum nicht? Ich will auch irgendwie solche Crews und Gangs dort haben, weil warum darf es das nach 28 Jahren nicht geben? Für mich macht das eigentlich total Sinn, dass nicht alle trübselig in so einem Bauerndorf zu Hause hocken. Zeigt mir eine andere Art und Weise. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt umsetzen. Aber weißt du, vielleicht ist dieser Mad Max-Vergleich etwas, wo du bisschen verstehen kannst, warum ich das gutheißen kann, weil da magst du ja die Freaks auch.
Passt für mich zum ganzen Ton nicht. Es ist einfach so ein Bruch, der mir nicht gefällt. Und ich habe auch eigentlich, hätte der Junge auch sterben können im ersten Teil. Und ich bin zufrieden, dass das ein Film ist, weil ich finde, es sind an zu vielen Stellen zu lose Enden, wo sie dann wieder drauf warten muss, dass im nächsten Teil aufgelöst wird. Du hättest aus diesem Film absolutes Meisterwerk machen können. Alleine, ich gebe mal eine Referenz. Alleine die Reise zu diesen schrägen Typen mit seinem komischen Schädeltempel. Wie die aufeinandertreffen, hättest du inszenieren können wie bei Apocalypse Now. So richtig krass, mystisch, mächtig, unerwartet, imposant. Hier ist das so fast so beiläufig. Und ja, das ist ein bisschen dem Ganzen so geschuldet, wie es ist. Aber da wäre so viel gegangen in diesen Film.
Das ist genau das, worum es geht.
Dass es mir gefällt.
Nee, das muss es, das wird es dann auch nicht. Aber genau das ist ja die Geschichte. Das ist der Kern der Geschichte. Wir sind Spike. Und wir sind jetzt Teil seiner Reise. Und seine Reise ist nichts anderes, als plötzlich festzustellen, schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Nichts, was er gelernt hat in seinem Leben, stimmt. Das ist das, was wir sehen. Sein Vater ist nicht der Vertrauensvolle und seine Mutter ist nicht die Durchgeknallte, sondern genau andersrum. Er ist nicht in einer behüteten Gemeinschaft, sondern er ist Teil eines Kults, der sich an Regeln zu halten hat. Und ihm wird vorenthalten, dass es da draußen eine in Tüdelchen gesetzte freie Welt gibt. Und ist er einmal draußen in der freien Welt, stellt er für sich fest, ich möchte selber entscheiden. Und das ist der Weg, den der geht. Und deswegen muss das Zusammentreffen mit Ralph Fiennes eben so sein, wie es ist. Weil der ist nicht der mystische Typ, der irgendwie durchgeknallt ist. Und es ist nicht der Besitzer dieser schrägen Geschichten, sondern es ist einfach ein Typ, der sich der einen Weg gefunden hat zu überleben. Und seine Mutter ist nicht der ungewisse Erzähler oder sowas, sondern sie hat es gibt eine Erklärung, warum sie ist, wie sie ist. Und ich bin total bei dir, den Anfang mit den ganzen Kindern, die die Teletubbies gucken und dann sehen wir, wie Jimmy zu seinem Vater läuft und sein Vater ist der Pfarrer und sein Pfarrer sagt, das ist das Ende der Welt, hurra, hurra, ich lasse mich aufessen und Jimmy läuft. So, und dann verschwindet dieser Jimmy und wir kriegen ihn am Ende wieder und das war für mich, als wir da im Kino saßen, auch so, dass ich gedacht habe, das ist so abgefuckt weird, das muss einen Grund haben und der Grund kann nicht The Gentleman sein.
Aber und, ist dir aufgefallen, es ist auch Jack O'Connell, der auch schon bei...
Hey, Jack O'Connell, ich liebe den.
Der hat ja auch in Sinners, das ist ja auch der Scene-Stealer, also der macht sich also auf jeden Fall.
Beste Tanzszene in einem Vampirfilm ever. und ich bin jetzt nicht super schlau und ich habe das nicht alles mit, ich habe mir das auch anlesen müssen, warum der Jimmy heißt, also mir ist es aufgefallen, dass er Jimmy heißt und trägt diese Karo-Klamotten. Da habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass sie Jimmy Savile meinen. Aber sie meinen Jimmy Savile. Jimmy Savile ist, weiß nicht, ob ihr den kennt, ist eine britische Fernseh-Ikone. Jimmy Fixit, ja, das ist sowas wie, das war das Ding damals, der Jimmy, den konntest du schreiben. Und dann hast du gesagt, ich habe folgendes Problem. Und der ist gekommen und hat dann die Gewinner der Show quasi mit Geld überhäuft, hat Kindern irgendwie Wünsche erfüllt etc. pp. Und nach seinem Tod ist rausgekommen, dass er ein ganz, ganz, ganz schlimmer Kindervergewaltiger war. Und das sein ganzes Leben lang. Und es gab einen Riesenprozess hinterher noch posthum, weil man halt eben der Meinung war, dass die BBC das über Jahre auch vertuscht hat, etc. Das heißt, das ist ein ganz, ganz dunkler, fieser und gemeiner Charakter. Und den vermutlich einen der Hauptcharaktere des zweiten Teils so anzuziehen und Jimmy zu nennen. Und alle anderen, die mit ihm laufen, ja auch, habt ihr ja gehört, ne? Er ruft sie ja bei Namen, ne? Jimmy, Jimmy Inc., Jimmy Scheid, Jimmy Fox, Jimmy Jones, die heißen alle Jimmy und haben nur noch einen Beinamen, wie diese verrückten Charaktere bei Mad Max. Ich glaube, das kann richtig, richtig ein Heidenspaß werden, wenn diese Welten aufeinander prallen. Der Jimmy, der weggelaufen ist und ab da überleben musste, trifft auf den Spike, der seines jungen Lebens nur in dieser Kommune gelebt hat, das erste Mal rauskommt und ab da nicht mehr gut findet, was alle machen. Ne, der hatte keinen Spaß daran, die Zombies zu töten. Weder die also wenn es sein muss, macht er das, aber er hat nicht so wie sein Vater, der gesagt hat, das ist jetzt der Job, den machen wir jetzt. Wir gehen einfach los und killen die. Dafür gibt's ja gar keinen Grund. Und das mag er halt nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im zweiten Teil eine ganz spannende Dynamik geben kann. Ich bin aber total bei dir, Berg, dass das wirkt wie weiß ich auch nicht, so ein Taylor Swift Song am Ende des letzten Knorkator Albums oder sowas. Also das passt da nicht hin und es wirkt ein bisschen wie normalerweise hättest du das gekriegt, nachdem der Abspann gelaufen ist. Ne, bei einem Marvel Film wäre das Click-on gewesen, das hinten dran. Oder sowas, damit du dann sagst, oh, okay, naja, okay, aber der Film ist erstmal für sich abgeschlossen. So, hier hast du es halt gleich gehabt und der Vergleich mit Clockwork Orange ist ja auch nicht von ungefähr. Da hast du schon recht. Also auch das spielt in der Fantasiewelt, wo Gewalt als legitimes Mittel genutzt wird und Gewalt, das ist, was sie sich auferlegt haben, bis sie dann irgendwann realisieren, dass das nicht das Einzige ist und gezwungen werden, friedlich zu leben, was auch nicht funktioniert in dem Film. Und hier ist es ja so, Jimmy kennt nur Gewalt und Spike will keine Gewalt.
Also. Aber ich finde halt einfach, der Film macht was oder die machen etwas mit diesem Film jetzt so viele Jahre später, nach was ich nicht gefragt habe.
Ja.
Die machen jetzt ein Fass auf, erzählen mir was, kreieren mir irgendwelche Inhalte, die da angeschult sind an irgendwelche Handlungen, Nebenhandlungen werden zur Haupthandlung und so dieses ganze Zeug. Und auf all diesen Wegen verlieren die halt komplett die Klarheit. Und die Klarheit der straightforward Erzählweise und der ganz stumpfen, in Anführungsstrichen, Aussagen, die getroffen werden in wirklich scharf ausgewählten, gezielten Bildern, das ist das, was das für mich ausgemacht hat. Und das hat dieser Film gar nicht. Der hat einfach nur, ich erzähle euch jetzt alles und ich mache das jetzt ganz groß und das kriegt ihr alles reingeschmissen und ihr werdet das alles konsumieren. Es hat auch wieder sowas total Kapitalistisches irgendwie, dass man nicht einfach mal gut sein lassen kann und einen guten Film machen kann, sondern das so aufbläht und es ist für mich alles irgendwie aufgebläht. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem ein sehr sehenswerter, an vielen Stellen wirklich gut gemachter Film. Ich finde den jetzt, es klingt alles so wahnsinnig negativ, ich hatte meinen Spaß damit und ich mochte den auch. Aber ich finde, der hätte für mich persönlich deutlich, deutlich besser sein können.
Das ist gerade also ein Film, wo du viele Aspekte liebst. Und das tust du ja hier, ist man ja umso enttäuschter, wenn es dann nicht perfekt ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich auch, wenn ich jetzt Paula hier hochkommen würde, die würde in deinen Singsang reinsteigen, aber die wäre dann sogar noch ein bisschen Katastrophe. Oh Mann, hat die mich angemotzt. Wirklich. Also die saß neben mir im Film und ich weiß gar nicht, wann das war, aber es war ihr einfach gar nichts. So gar nichts. Sie war richtig. Was?
Aber das Scheiß, ist mutig. Das muss ich am Ende so des Tages nochmal sagen. Das Ding, ja. Guck mal, das hat einen Trailer Award gewonnen. Alle freuen sich drauf. Geil, ja. Neuer Zombie-Film. Und ja. Ich hätte vor allem nicht erwartet, dass Danny Boyle und Alex Garland dem Zombie-Genre, ich sag das einfach mal so, weil irgendjemand sagt Zombie in dem Film, noch was so viel Neues hinzufügen können. Und das tut der Film. Ja. Ich hätte es persönlich sogar sehr, sehr langweilig gefunden, wenn der Film so intim, wenn diese Welt, die der erzählt, nach 28 Jahren so intim wäre. Kommunendorf und ein irrer Arzt. Na, ich will ja auch sehen, was mit Großbritannien passiert. Und so beschissen und schräg ich das Ende auch selber finde jetzt erstmal, weil ich nicht weiß, was damit gemacht wird, hoffe ich zumindest, dass der nächste Teil und die nächsten Teile dann genau diese Vision auch haben. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, also ganz im Ernst, das sind doch keine Franchise-Typen. Ich vertraue schon, dass die einfach eine Geschichte zu erzählen haben. Also ich glaube nicht, dass der jetzt, ich weiß nicht, wer der Verleih ist, auf die gekommen sind. Ey, Danny Boyle, kannst du bitte mal eine Trilogie machen? Dafür ist es immer noch zu nischig. Ich glaube, die haben schon eine Idee und so, ich glaube, final kannst du das hier halt alles erst bewerten, wenn das Ding durch ist, weil es soll ja, der nächste Film ist ja schon abgedreht, der kommt im Januar. Ich habe ernsthafte Sorgen, weil der ist von Nia DaCosta und die hat den The Marvels gemacht als letztes. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und wenn der ein Erfolg wird, dann würde Danny Boyle das ganze Ding in der Trilogie beenden. Aber der ist noch gar nicht gegreenlightet. Das ist das eine, was ich noch sagen will. Und dann möchte ich noch sagen, reden wir doch mal über das wichtigste Grad, der exorbitante Alpha-Pimmel. Ja?
Also, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen.
Ja.
Witzig, weil ich finde, in diesem Film liegt die klare Message eigentlich total auf der Hand.
Die Message und das, was er dem Zombie-Genre auch durch die Kriecher und sowas, das finde ich super interessant. Auch so kleine Details, dass er dann die Schnürsenkel frisst statt den Würmern. Tolle Szene einfach.
Ja.
Aber auch einfach alles um den Alpha herum und dass es eine natürliche Geburt dort gibt. Ich finde das sau interessant. Und das legitimiert für mich auch den nächsten Teil. Ich will, wenn der Teil das mir erklärt und diese Aspekte, die der erste Film nur streut, weiterspinnt und mir auch einfach zeigt, was damit möglich ist, Experiment geglückt. Wenn das alles mies wird und es wird ein Zombie-Action wie Weeks, dann sage ich auch, 28 Years Later hätte nach einem Film vorbei sein können. Deswegen, vielleicht schließe ich mich in einem Jahr bei dir an, vielleicht schließt du dich in einem Jahr bei uns an und sagst, ja geil, zusammen macht das viel mehr Sinn.
Ja, mag sein. Aber um das nochmal ein bisschen genauer auch zu beleuchten, ich finde nämlich, die Conclusio und der Bogen, wo es jetzt hinläuft, ist eigentlich genau das, was die anderen Teile so gut ergänzt. Weil wir haben jetzt hier einfach eine Geschichte davon, dass ja eigentlich die Menschheit wird zu den Dinosauriern und die neu sich entwickelte Spezies dieser Wutbürger mit den Alphas jetzt mittlerweile sind ja auch in diesem Film inszeniert wie Neandertaler. Mhm. Also wir kriegen eine komplett neue Spezies, die den Planeten irgendwann mal nach mehreren hunderttausend Jahren beherrschen wird. Und diese Geschichte, wie die erzählt ist, die da finde ich, da liegt genau diese Klarheit, die ich mir gewünscht hätte von dem Film, die liegt da.
Und vor allem diese Aspekte, die ja da mit drinstecken, die sind ja alle verhungert im zweiten Teil. Wie haben die, man sieht, dass die jetzt anfangen zu fressen und zu jagen. Aha.
Genau, Strategien zu entwickeln, Gemeinschaften offensichtlich
fortzupflanzen einfach. Ne? Das ist halt so nebensächlich in dem Film, aber es ist so sau interessant, weil daran, das habe ich noch nie in so einem Film gesehen. Da bin ich voll bei dir.
Und wir können auch gerne nochmal auf unsere Community im Discord eingehen, denn da gab es die Diskussion ganz klar. Ist das eine Schwangerschaft gewesen, die vor der Infektion war oder eine Infektion aus der Zwischeninfizierten? Und ich bin ganz klar beim Letzten. Also für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass die infiziert war zum Zeitpunkt der Begattung und da schwanger geworden ist.
Ich glaube, es geht ja auch gar nicht anders, weil sie es über Schleimhäute überträgt. Also das, also beim Sex wird die spätestens zum Rage-Monster, oder?
Ja. Ja.
Aber er sagt ja auch noch so schön, die Macht.
Nee, es kann ja auch sein, theoretisch, dass sie ganz normal natürlich schwanger war und dann erst infiziert worden ist, als sie schon schwanger gewesen ist. Das kann ja auch sein.
Ah, okay, aber ich glaube, das impliziert der Film nicht, da bin ich...
Nee, glaube ich auch gar nicht. Also für mich ist ganz klar, in der Inszenierung liegt, die Infizierten haben Gemeinschaften gebildet, haben Überlebensstrategien gebildet, genau das, was wir aus dem ersten kennen. Sie können alleine nicht überleben und verhungern, sondern schließen sich zusammen, haben Überlebensstrategien und eine Art von Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft ist es ganz logisch, dass sie ihre Art weiter fortpflanzen. Und das ist für mich das
überdeutlich gewesen. Und Ralph Fiennes sagt ja auch noch, die Macht der Plazenta, also das ist ja quasi dann auch einfach die Erklärung dafür, warum das Kind nicht
infiziert. Ja, und das kann ja dann im nächsten Teil oder in den nächsten Teilen ja auch nochmal ganz wichtig werden. Wir haben hier, die Infizierten sind dann nämlich plötzlich nicht mehr einfach die blutdürstigen Monster, die du abschlachten musst, sondern sie sind dann ähnlich, da fühlte ich mich dran erinnert an I Am Legend. Ja, auch genau. Da sind die Infizierten halt eben zu Gemeinschaften und zu Liebe in der Lage. Und hier scheint das ja auch zu sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass zwei Infizierte ein potenzielles Baby auf die schaffen können, das immun ist gegen den Virus, weil die Plazenta dann wirkt wie ein Superfilter quasi, dann wird natürlich das Baby, wenn es im nächsten Teil vielleicht schon ein bisschen älter ist oder im letzten Teil dann älter ist, nochmal diese Fragen aufwerfen, ihr könnt nicht losgehen und die alle killen, weil die Infizierten sind in der Lage, die Welt zu populieren. Das, was ihr nicht mehr könnt, weil irgendwann ist in jeder Kommune Inzucht, die Infizierten können das. Und dann sind sie gleichwertig.
Großbritannien litt einfach nur, der Rest hat sich ja nochmal weiterentwickelt. Naja, auch das muss man in Frage stellen.
Ja, bei der ganzen Sache. Es ist ja plus Mikrokosmos.
Es ist erstmal Mikrokosmos.
Das Universum in der Nussschale, ja.
Aber genau. Es ist ja dann halt eben genau diese Frage, ne? Muss man sich dann vielleicht einem Infizierten hingeben? Ja, um weiter zu spannen. Was macht das mit den Leuten? Und dann wieder zurück auf, da gibt's einen Teil, der immer auf Jagd gegangen ist, für den die Gewalt die einzige richtige Vorgehensweise ist. Und dann kommen andere, die sagen, ich sehe, dass aus der Gewalt nichts erwächst. Auch Ralph Fiennes hat ja gesagt, ja, ich treffe auf diesen Alpha regelmäßig. Also das ist schon klar, dass die alle überleben werden.
Die Szene, die oft kritisiert wird, so, ne? Warum hat er den Typen nicht umgebracht, ne? Weil es ja dann später auch
nochmal zu so einer... Er sieht keine Notwendigkeit darin.
Genau. Deswegen kommt es natürlich später zu einer Konfrontation nochmal. So, ich finde trotzdem, man hätte sich das sparen können, weil er in dem Moment irgendwie dumm dargestellt wurde. Weil da frage ich mich schon, wie hat er 28 Jahre überlebt, wenn dann plötzlich einer durch so eine Tür greift und der Junge ihn retten muss. Aber dass er ihn per se erstmal leben lässt, fand ich total in seiner Figur verankert, ja.
Ja, ich auch. Er sieht die Notwendigkeit nicht, Leben zu nehmen, sondern nur dann, wenn es für ihn rational zu erklären ist. Eben wie bei Ayla. Ich kann für dich nichts tun. Du bist krank, du wirst sterben und es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser. Ich kann dir nur helfen, dass du das zu deinen eigenen Bedingungen machst und dein Leben dann lässt. Und das ist rational für ihn als Arzt. Das hat er verstanden. Und dass er diesen Alpha umbringt, beziehungsweise es hat mich auch gestört, wie schnell er gefunden wurde. Ich hätte es besser gefunden, wenn der aus der Not heraus, weil der Junge dann vielleicht irgendwie piepst oder so, der Alpha weiß, wo sie sind, dann sagt er, ich opfer mich, das wäre so das Klassische gewesen, dann würde es nicht so dumm wirken.
Das wäre eigentlich der Cliffhanger gewesen, den ich erwartet hätte. Ich wusste schon, der nächste Teil heißt The Bone Temple. Ich dachte, wir kommen am Ende dieses Films bei der Reise, die Reise führt zum Bone Temple, dann ist Ralph Fiennes, sagt zwei Sätze, so Luke Skywalker mäßig, kriegt ein Lichtschwert hingehalten, Abblende. Und im nächsten Teil schmeißt das dann die Klippe runter.
Ganz ehrlich, als wir den geguckt haben, ich wusste nicht, dass das mehr Teile werden soll. Für mich war das rund. Ich
auch nicht übrigens. Und deswegen war die Enttäuschung umso größer am Ende. Das muss ich sagen, ja.
Ich hab's dir im Podcast gesagt, Mo. Da hast du wieder nicht zugehört.
Hab ich nicht zugehört. Was oft bei dir passiert, deine Stimme ist so warm. Ja, dann möchte ich einfach schlafen.
Gummifotze. Ja.
Aber was ich natürlich einen richtig coolen Move gefunden hätte, wäre, aber das geht natürlich nicht, weil ich bin ja sicher, dass das in 2 und 3 nochmal wichtig wird mit Spike und Jimmy. Aber was halt auch ein geiler Move gewesen wäre, wenn Spike sich geopfert hätte, weil er will, dass die Community einen Arzt hat. Also jemanden, der wirklich wieder, ne, weil in der ganzen Community sagen sie alle, es gibt keine Ärzte mehr. Wir fangen ja wieder bei Null an und wenn da einer einen Splitter hat im Finger, muss halt die Hand ab. So. Und er sagt, nee, geh zu meiner Familie, geh zu meinen Freunden und hilf denen und dafür opfert er sich. Wäre auch eine Gangart gewesen, aber dann kann er ja nicht in 2 und 3 stattfinden. Und am Ende von 2 und 3 werden wir wissen, was das alles heißt und wie das auf einer... Also ich finde das schon anders, als du vorhin gesagt hast, Berg. Ich habe da schon Bock drauf jetzt. Jetzt erst recht. Jetzt will ich sehen, dass sie es richtig geil zu Ende bringen. Wenn sie es verkacken, bin ich... ne, ganz, ganz klar.
Nee, ich
mit
bin
dir.
Jetzt erstmal eingeschnappt. Ich kann das ja, jetzt nicht gut finden.
Das ist okay. Du guckst es doch eh, Berg. So.
Ja, und natürlich gucke ich das sowieso das nicht. Ich werde auch am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit was ziemlich Vernünftiges bekommen. Das ist mir schon klar. Aber
es kann
für mich
alles
liegt
passieren,
halt hier
ja?
so ein. Ich mag das halt einfach so gerne, wenn Filme das auf dem Fuß haben, ein Meisterwerk zu sein und es dann nicht sind. Ich hasse das.
Ja, ich verstehe.
Ich mag das einfach, wenn ein Film so in sich so dann so schön rund ist.
Aber und ganz im
wir
Ernst,
wir haben gerade in der Diskussion mit dem Alpha haben wir gemerkt, dort ist genau der Kern, der so viel hergibt und der reicht, um einen Film brillant zu machen. Und alles andere ist für mich das Fett, was man abschneiden könnte.
Ich sag's dir nur ungern, Merk, aber das ist genau diese Leidenschaft, die du gerade an den Tag legst, das ist, weil du den Film einfach ganz doll lieb hast. Du magst den eigentlich ganz doll und dann enttäuscht du dich an zwei, drei Aspekten so sehr, dass du einfach eingetickt bist. Aber das verstehe ich. Der kann im nächsten Teil kann das Baby in den ersten 15 Minuten plötzlich zu einem Zombie-Baby werben und ich sage, alles klar, die dümmste Trilogie aller Zeiten. Wer weiß, was passiert.
Und dann wird sie eine Frau vom Wasserfall schmeißen und dann wird sie ihren Mord, ihre Sünden gestehen, wird und freigesprochen ins Himmelreich auffahren, alle sind zufrieden.
Ende. Nee, aber du weißt, also das ist gerade einfach ein Moment und wir müssen, lass die mal machen, aber am Ende des Tages, ich finde ich auch an diesem Gespräch zwischen uns dreien gerade, endlich mal wieder ein, ich nenne es jetzt mal Blockbuster, weil er ist ja trotzdem mit großen Erwartungen ins Kino gekommen, der mich überrascht, der Erwartungen bricht, der innovativ gemacht ist und der eine Vision hat, weil das kannst du dem ganzen Thema hier nicht absprechen. Und ey, allein dafür, vielen Dank Danny Boyle, Alex Garland und ich bin gespannt, was ihr macht. Ich habe erstmal ein gewisses Grundvertrauen.
Ja, ich auch.
So nehme ich. Ja. Mach mal. Wir gucken, was die so noch fabrizieren. Ja, das haben wir doch ganz schön gemacht. Guck mal an.
Ja. Also wir sind von dem statischsten Kamerabild bis zum hektischsten einfach einmal durch, oder? Würde ich sagen.
Ja, ja das stimmt schon. Na schön. Dann würde ich auch sagen, haben wir eine Folge rund gemacht. Alles ist schön, alles ist aktuell. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann werde ich ja mal gucken, dass ich mit dem Steven noch ein paar andere Sachen abarbeite. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben Pläne, große Pläne. Und danach kommen, ach, was danach alles noch auf euch zukommt. Das ist ich würde euch empfehlen, dran zu bleiben. Wir senden durch. Wir sind hier in keiner Sommerpause. Wir sind für euch da. Auch wenn es warm ist.
In dem Sinne?
In diesem Sinne. Tschüss, ciao.
Und goodbye. Und dabei?
Nee, also...
Dafür nee. Kennt du, man und liebt man uns.
Hast du das letzte Woche eigentlich gehört, Berg? Steven so, tschüss, ciao und goodbye. Und wir hatten noch zwei Wörter übrig. Von daher.
Noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde es tun demnächst, aber.
Du Schelm, Future Berg hat das schon gehört. Also, bleibt spoilerfrei.